Beispiel, du musst als Gründer jeden Tag mit Ablehnung umgehen. Das ist extrem hart. Es ist nicht so, dass 160 Menschen für mich arbeiten. Ich arbeite für 160 Menschen. Es ist ein bisschen wie von so einer Klippe zu springen. Also du stehst da und guckst runter und meine damalige Freundin mich verlassen hat. Ich habe mich auf gut Deutsch scheiße gefühlt und habe auch gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und habe dann aber gesagt, ey, weißt du was? Ich springe jetzt einfach, weil ich eh nichts zu verlieren habe. Ich musste mich jetzt als CEO wirklich jedes Jahr neu weiterentwickeln und immer wieder in diese Rolle reinwachsen. Von einem Team mit 5 Personen, mit 30, mit 60, mit 120, mit 160. Und ich habe da 12 Monate jeden Tag fast 12 Stunden gearbeitet. Und ich war am Ende so ausgebrannt. Ich habe richtig gemerkt, dass ich dümmer geworden bin. Man denkt so, hey, wir gründen und dann Artikel bei TechCrunch, Gründerszene, Swift oder was auch immer. Am Ende ist die Realität eigentlich, dass du jeden Tag auf die Fresse bekommst.
Was muss passieren, dass ihr eine Company werdet, die 100 Millionen ARR knackt?
Wir alle wissen, dass Deutschland eine Digitalisierungswüste ist und gerade auch im Gesundheitswesen, also Arztpraxen etc., passiert so viel noch händisch und mit Papier und Nelly als Firma kümmert sich darum, das zu lösen. Niklas Radner ist einer der Gründer von Nelly und inzwischen hat die Firma mehr als 70 Millionen Euro von Investoren eingesammelt, eine Kreditlinie über 100 Millionen Euro bekommen, also quasi insgesamt 170 Millionen Euro dafür bekommen, diese Firma aufzubauen und ihr Produkt anzubieten. Und wir sprechen heute mal darüber, auf der einen Seite, wofür braucht man so viel Geld, auf der anderen Seite, aus welcher Zeit kommen eigentlich Arztpraxen gerade und was braucht es, um in so einem Markt ein Produkt zu entwickeln, das die Arztpraxen lieben. Sie haben inzwischen 2.500 Kunden, machen 25 Millionen ARR, also annualisierten Jahresumsatz. Die Kunden geben im Schnitt pro Jahr 200% mehr aus. Schnitt aus den letzten 5 Jahren. Und das Team ist auf 160 Leute gewachsen. Und wir sprechen mal wirklich von null. Wo haben sie angefangen? Wie ist aus einer Hundeanmeldungs-Website ein Business geworden, das heute 2.500 Arztpraxen bedient und gleichzeitig eben auch die persönliche Entwicklung, die nötig ist, um als Gründer mit der Firma mitzuwachsen. Wir sprechen über Vertrieb, wir sprechen über Produkt, wir sprechen über die ersten Kundengewinne, wir sprechen über Investoren und vieles mehr. Deswegen viel Spaß bei dieser Episode Unicorn Bakery mit Niklas Radner von Nelly. Niklas, wir fangen mit großen Zahlen an. Ihr habt inzwischen irgendwie, wenn man sich's anguckt, findet man so 170 Millionen, die zum Teil in die Firma geflossen und zum Teil der Firma bereitgestellt wurden bei Nelly, weil ihr eine Kreditlinie bekommen habt über 100 Millionen und 70 Millionen, die Investoren in euch investiert haben. Und wenn man das sich anhört, dann klingt es wie, wow, da muss alles richtig geil gelaufen sein, weil ein paar Jahre nach Start, ihr habt 2021 gestartet, so 5 Jahre später und eigentlich schon 4 Jahre später, aber weil wir jetzt ein Jahr erst in 26 aufnehmen, 5 Jahre später, sind das die Zahlen, die im Raum stehen. Lass uns mal, bevor wir drüber sprechen, warum es so viel Geld eigentlich gibt und was da eigentlich alles in der Zeit passiert ist, lass uns mal ein bisschen über die Anfänge sprechen, weil ich finde es immer so einfach zu sagen, hey, alles ist geil, jetzt ist man an dem Punkt. Ich finde es aber so schwer, danach zu vollziehen, wo hat es mal begonnen, weil viele, die zuhören, sind ja noch gar nicht an dem Punkt. Die sind nicht Series B und später und wissen schon, wie sie jetzt quasi umsetzen müssen, um dann noch größer zu werden, sondern die sind so, wo fange ich an? Wie machen wir die ersten Schritte? Das hier läuft noch nicht, das müssen wir noch irgendwie durchpushen. Nimm uns mal ein bisschen mit an den Anfang von Nelly zurück. So, wo hat es begonnen und was waren auch so Sachen, die man heute, wenn man drauf guckt, gar nicht mehr sieht, die vielleicht non-obvious waren und trotzdem dazu geführt haben, dass inzwischen Nelly in der Gesundheitsbranche so ein Erfolg geworden ist?
Sehr gerne. Also wir hatten tatsächlich einen relativ unkonventionellen Start. Das Ganze hat begonnen im Wohnzimmer während Corona. Drei Freunde, die immer schon mal gemeinsam gründen wollten und nie so die richtige Idee hatten. Und ich glaube, wir können uns alle noch so dran erinnern, es gab, als wirklich gerade so der erste Lockdown kam, erstmal so ein, hey, okay, wir müssen jetzt alle mal nicht mehr ins Büro. Wir haben alle irgendwie mal kurz so diesen Pauseknopf. Und es war für uns eine super Gelegenheit, einfach mal uns zusammenzusetzen und zu überlegen, so hey, wo gibt es irgendwo Probleme, die wir lösen können und wo wir gegebenenfalls das beste Team sind schnell mal was auf die Straße bringen können. Und ein guter Freund von mir und mein heutiger Mitgründer Lukas, aka Luki, hatte für Klarna damals den Klarna Bankident erfunden und entwickelt tatsächlich. Ein Unternehmen wurde geacquired, da war irgendwie 21 und ja, hatte halt dieses umfassende Wissen rund um qualifizierte elektronische Unterschriften und hatte dementsprechend mal so ein Research gemacht, wo gibt es Behördenprozesse, die im Endeffekt noch papierbasiert sind und daran scheitern, dass es keine vernünftige Unterschriftslösung gibt. Und dann hatten wir so eine Liste, die haben wir uns angeschaut und irgendwo stand dann da die Hundesteueranmeldung. Und ich hatte gerade einen kleinen Hund, Spock, der heute auch noch bei uns im Office rumturnt. Und dann haben wir gedacht, hey, ist doch mal irgendwie ein easy angle, lass mal versuchen, ob wir da was machen können. Und ja, haben dann tatsächlich erstmal angefangen, so Research zu machen. Haben dann gesehen, dass es so eine URL mit hundanmelden.de gibt. Die habe ich dann direkt gekauft, habe kurz bei Squarespace so eine Website zusammengeklatscht und dann haben wir so eine kleine Form dahinter gelegt, mit DocuSign, tatsächlich so eine DocuSign-Integration und haben es dann mit meinem Hund das erste Mal probiert. Haben einfach mal so eine elektronische Form mit einer DocuSign-Unterschrift unterschrieben, ans Amt geschickt. Sind dann tatsächlich auch an dem Tag wieder alle raus und dann war das so, ja, mal gucken, ne, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man mal so eine Idee hat, irgendwie zu gründen, was zu machen und dann verfließt das wieder und ich werde es nie vergessen. Ich glaube, dann 2 Wochen später kam per Post die Hundemarke und per Brief und ich war so, wow, ey, es hat funktioniert, mega geil. Lass uns jetzt sofort nochmal treffen und gucken, wie wir das Ganze so ein bisschen weiter streuen können. Und ja, haben dann ehrlicherweise angefangen, in Facebook-Gruppen irgendwie so ein bisschen Growth-Hacking zu betreiben und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihren Hund anmelden müssen. Dann diese Online-Form und ja, das Ganze haben wir dann irgendwie auf 20 Städte ausgeweitet und haben am Anfang tatsächlich noch 5 Euro dafür genommen. Es war auch ganz cool, dass du bei Squarespace immer so einen kleinen Ping bekommen, so hey, 5 Euro. aber ja, haben uns dann auch nicht so ganz gut damit gefühlt, dass wir da 5 Euro nehmen für einen Prozess, der eigentlich umsonst ist und haben dann hinten raus ein bisschen Umsatz durch die Vermittlung von eine Hunde-Steueranmeldung und Hunde-Krankenversicherung gemacht und ja, waren dann an so einem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir als Team funktionieren eigentlich ganz gut, macht Spaß. Jeder von uns war tatsächlich noch in anderen Firmen, also ich war damals noch bei Klarna, Luki war schon bei Klarna raus, hat für die Swisscom in der Beratung gearbeitet und ja, wir haben dann gesagt, okay, komm, lass uns das mal so als Zeitprojekt weitermachen und hatten dann tatsächlich die, ich würde sagen, unreife Idee zu sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt so einen coolen Angle hier, das funktioniert irgendwie. Die Hundehalter ganz am Anfang ihrer Reise sozusagen hier reinzuholen, lass uns doch mal überlegen, so eine Hundehalter-App zu entwickeln. Und ja, ich werde es nicht vergessen, haben so mit ein paar Kontakten aus der VC-Welt dazu gesprochen und war dann meistens immer so relativ schnell, hey, out of our scope. Ich werde es auch nicht vergessen, mein damaliger Professor, dem habe ich auch geschrieben, der war so, ja, gucke ich mir an, habe dann nie wieder was von ihm gehört. Er ist heute bei Nelly investiert, aber es waren da für mich so die ersten Signale, naja, scheint nicht so das spannendste Thema zu sein. Und dann haben wir auf unser Team geguckt und auch gesehen, so, naja, ich bin irgendwie hier so halber Hundehalter, die anderen haben gar keinen Bezug dazu. Wir sind eher so ein Fintech-Team, das weiß, wie man regulierte Produkte entwickelt und Prozessinnovationen in einen verstaubten Markt bekommt. Das ist jetzt vielleicht so der Dog-Owner-Markt, nicht der passende. Und ja, haben uns dann sozusagen nochmal umgehört. Und genau, ich kann ja noch so ein bisschen erzählen, wie es dann zu Nelly gekommen ist. Also wir waren an dem Punkt, dass wir haben erstmal sozusagen für diese ganze Hundehalter-These so eine ganz kleine Angel-Runde aufgenommen. Damals tatsächlich über Friends and Family ist einer meiner besten Freunde ist reingekommen, der damalige erste Head of Product von N26, dem ich auch bei Klarna gearbeitet hatte. Und er hat dann noch Diana zur Löwin mit reingebracht und den Manager von Diana zur Löwin, Kevin Thewe. Und damals war es so, okay, wenn wir so eine Hundehalter-Thematik angehen wollen, Diana hat gerade irgendwie mit Luna so einen kleinen süßen weißen Hund von ihren Eltern so part-time übernommen und es war erstmal so die These und ja, sind dann damit raus und ja, wie gesagt, haben relativ schnell gemerkt, es ist nicht so das Richtige und ich muss dazu sagen, als ich bei Klarna angefangen habe, ich habe dort eine Peer-to-Peer-Payment-App verantwortet und da die Growth-Strategie für entwickelt, habe daraus dann ein eigenes Produkt dort entwickelt, Klarna Closed-Loop Payments heißt es und in dem Zuge habe ich mich dann entwickelt im Endeffekt die Verantwortung für alle Implementierungen außerhalb des E-Commerce-Bereichs bei Klarna zu übernehmen. Ich war nie so der E-Commerce-Mensch, aus verschiedensten Gründen, meistens, weil ich nicht da bin, wenn die Pakete ankommen. Was mich aber schon immer gereizt hat, war so Digitalisierung und Vereinfachung von Zahlungsprozessen. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, alle in Deutschland. Du sitzt im Restaurant und hast kein Cash dabei und es wird aber nur Cash akzeptiert. Heutzutage ist das ein bisschen besser, aber tatsächlich vor 5 bis 10 Jahren war das noch, war das noch die Ausnahme. Und wie du ja weißt, ich habe meinen ersten Job in der Startup-Welt bei N26. Damals hieß es noch Number 26. Wir waren 14 junge, hungrige Menschen, die irgendwo die große Bankindustrie disrupten wollen. Das war für mich total inspirierend. Da ist auch für mich die Entscheidung eigentlich gekommen. Ich will mal selber gründen im Fintech-Bereich. Und ja, mich hat schon immer wieder angetrieben, so Verwaltungsaufwand zu eliminieren und im Endeffekt die wertvolle und kostbare Lebenszeit, die wir haben, nicht mit so solchen Prozessen und unnötigen Verwaltungsprozessen zu verschwenden. Und long story short, war dann so bei Klarna bin ich das erste Mal auf Zahlungsprozesse im Gesundheitswesen aufmerksam geworden, als eine Abrechnungsberaterin für Zahnärzte auf mich zukam und meinte: Herr Niki, habt ihr nicht irgendwie bei Klarna so eine digitale Factoring-Lösung? Ich wusste gar nicht, was Factoring im Gesundheitswesen, hab da mal so kurz reingeschaut, hab nur gesehen, dass es ein großer Markt ist und dominiert wird von so Incumbents, die jetzt nicht den modernsten Auftritt gemacht haben. Und wir haben das bei Klarna Management damals mit David Sandstrom kurz besprochen, aber dann entschieden so, hey, ist nicht der Scope von Klarna, die gehen eher so in die Shopping Proposition. Und dann hatten wir das auch ad acta gelegt und hat es aber noch so im Hinterkopf. Und vielleicht eine Sache, und dann komme ich so zu der Nelly-Gründung, was ich gelernt habe, durch die Gründung eines meiner besten Freunde im Fintech-Bereich, aber was ich auch bei den anderen Fintechs beobachtet habe, ist, und auch bei N26 und auch bei Klarna gelernt habe, und dasselbe gilt auch für Revolut, ist, wenn du so einen Fintech-Markt cracken möchtest, dann über Prozessinnovation. Und was heißt Prozessinnovation? Das heißt, am Ende geht es um die User Experience. Ein Revolut ist heute groß wegen einer unglaublich starken App mit verschiedensten Funktionen. Auch ein N26 ist aufgrund der Einfachheit der Anmeldung eines Bankkontos und einer sehr, sehr nutzerfreundlichen App groß geworden. Und das fand ich erstmal spannend und habe dann, als wir so auf das Gesundheitswesen geblickt haben, aber diese Opportunity erkannt, zu sagen, hey, wenn wir hier Prozessinnovation reinbringen, in diese Patientenreise, die noch extrem papierbasiert ist, könnten wir eine Riesenchance ermöglichen, in den Fintech-Bereich zu kommen. Und wenn man sich anschaut, das Gesundheitswesen ist die drittgrößte Industrie der Welt, ist ein unglaublich großer Markt und ist kaum disrupted. Also du hast da so in Deutschland so eine Apobank, die ist 100 Jahre alt oder so ein paar Fakturierer, die sind 40 Jahre alt und machen ehrlicherweise nicht viel auf der technischen Seite. Und dann hast du ein paar Softwareanbieter, wir kennen sie vielleicht jetzt aus der letzten Böhmermann-Folge noch so, CGM etc. ist auf jeden Fall, das sieht aus wie Ende der 90er, Anfang der 2000er, wenn man sich so die Software anschaut. Und das fand ich spannend und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Und natürlich haben noch so ein, zwei persönliche Themen noch dazu geführt. Wie gesagt, ich glaube, wenn man so gründet, ne, und wir waren ja vorher in so einem Side-Projekt, aber wenn man dann wirklich den Schritt wagt zu sagen, ich kündige jetzt meinen Job und ich gehe jetzt all in, das ist ein bisschen wie von so einer Klippe zu springen. Also du stehst da und guckst runter und wie gesagt, in dem Moment war es bei mir so, dass meine damalige Freundin mich verlassen hat nach 4 Jahren und das war emotional sehr, sehr aufwühlend und ich habe mich auf gut Deutsch scheiße gefühlt und wollte mich einfach ablenken und habe auch gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich hatte wirklich einen tollen Job bei Klarna, noch ein gutes Side-Business und habe dann aber gesagt, ey, weißt du was? Ich springe jetzt einfach, weil ich eh nichts zu verlieren habe und ich nehme jetzt mein Team und sage, komm, wir legen diese Hund-Anmelden-Geschichte zur Seite. Wir fahren jetzt nach Siegen, ich kann da so eine Abrechnungsberaterin und wir sprechen einfach mal mit der und hören dazu und gucken, ob wir irgendwo mit der Lösung, die wir da für Hunde und für die Behörden entwickelt haben, ob wir mit unserem Wissen und Know-how irgendwo Prozessinnovation im Gesundheitswesen ermöglichen können, um dann über einen strategischen Engel auf die Fintech-Seite zu kommen. Und ja, so ist das Ganze dann losgegangen.
Also wenn man das zusammenfasst, dann habt ihr eigentlich wir haben Zeit in Corona, wir wollen irgendwie eigentlich was machen, sind aber noch in vollen Jobs, ein Zeitprojekt gestartet, habt gemerkt, hey, das funktioniert erstmal grundsätzlich und dann überlegt, okay,
Das ist aber nicht spannend genug, um daraus wirklich eine Firma zu machen. Wo könnten wir was Ähnliches mit unseren Stärken auch kombinieren, dass wir wissen oder herausfinden, okay, da ist ein größerer Markt, da kann man das, was wir gerade eigentlich gemacht haben und zusammenbringen können, nutzen. Dann kamen irgendwie ein paar Punkte zusammen mit persönlichem, ich sag jetzt mal, Schicksal in dem Sinne, das dann dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, passt, ich brauche, so, warum soll ich jetzt weiter irgendwo arbeiten, wenn ich auch irgendwie jetzt eh keine, ich kann auch kurz mal auf meinen Job verzichten und mache jetzt einfach mal. Dann wahrscheinlich die anderen mit überzeugt und gesagt, wir machen und springen. Plus ihr hattet ja schon dann so in dem Sweet Spot kam ja dann auch gleich die Angel-Runde irgendwie. Also es war jetzt auch so, dass ihr schon ein bisschen wahrscheinlich zumindest mal eine Chance gesehen habt von, hey, wir glauben, da könnte was passieren.
Genau, so würde ich es auch zusammenfassen. Vielleicht noch einen Hinweis. Ich glaube auch, wir hätten aus dieser ganzen Hundanmeldungsthematik auch eine Firma gründen können. Wir wurden aber halt in Berlin in High-Growth Ventures sozialisiert. Vor allem auch ich, ne, von N26, Rocket Internet, Klarna. Und da war schon der Hunger, wir wollen was machen, wo wir wirklich so eine Billion-Dollar-Opportunity sehen. Und die gibt es sicherlich auch im Dog-Owner-Markt, aber wir haben halt relativ schnell auch gemerkt, wir sind einfach nicht das richtige Team dafür und wir können unsere Stärken auf jeden Fall in einem anderen Markt, in einem anderen Problem Space besser einsetzen.
Ich meine, man spricht ja dann häufig über Product Market Fit und dann kam irgendwann dazu, dass so Founder Market und Founder Product Fit irgendwie auch relevanter werden. Ihr habt eigentlich generell festgestellt, so hey, ich glaube, wir als Gründerteam funktionieren, gleichzeitig ist das vielleicht nicht der Markt, wir kommen aus einem anderen Markt, wir wollen, also könnten, der Founder Market Fit ist für euch natürlich in einem, zumindest mal in einem Fintech Case, der zwar im Gesundheitswesen stattfindet und nicht mehr im Shopping zum Beispiel oder in den anderen Themen, die Klarna dann bedient, größer als im Hundemarkt. Ich glaube, das ist ja auch was, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein und auch sagen, okay, was glauben wir denn? Auf der einen Seite, was wollen wir eigentlich wirklich? Ihr habt gesagt, wir wollen eine große Firma bauen und wo passen wir am besten dazu? Und ich glaube, viele stürzen sich auf das Erstbeste und fangen einfach an, was ja auch gut ist, aber stellen sich dann nicht mehr die Frage mit neuen Informationen, sind wir hier wirklich richtig?
Absolut. Und ich kann vielleicht hier auch noch einstreuen, ich habe schon mal vor Nelly bzw. vor rundanmelden.de gegründet, 99 Meals. Und da habe ich genau diesen First-Time-Founder-Mistake gemacht. Mein damaliger Mitgründer und ich haben viel zu früh eine Angel-Runde aufgenommen und auch mit Angels, die dann schon relativ schnell Traction sehen wollten und uns sozusagen, ne, schnell dann so eine Pre-Seed-Runde drücken wollten. Und wir hatten auch keine Ersparnisse, das muss man auch sagen, waren relativ abhängig dann von diesem ersten initialen Angel Money, auch zu einer viel zu hohen niedrigen Bewertung damals dann auch so die erste Angel Runde gemacht. Und ja, dann kommst du so ein bisschen in diese Spirale, okay, ich habe jetzt irgendwie mal, ich möchte gerade ein Problem identifizieren und eine Hypothese validieren. Und das dauert manchmal einfach länger, als man denkt. Und man sollte dann sich nicht aufs Erstbeste stürzen. Und ich weiß auch damals, ich habe das Ganze dann liquidiert. Das war jetzt nicht irgendwie Insolvenz oder so, sondern es war einfach, hey, wir sehen einfach, dass das nicht das Richtige, also hier haben wir kein Case und jetzt cutten wir das. Und das habe ich bei meiner Gründung dann mit Nelly wirklich anders gemacht. Da hatte ich Angel-Investoren, denen wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir gucken uns den Space an. Es kann aber gut sein, dass wir einen Pivot machen und die brauchst du dann auch im Rücken. Ja, und wir haben, was haben wir für Nelly? Das war also mit 100 Melden, das war eine 30K-Runde. Ne? Das war eigentlich initial, um einen unserer Mitgründer das Gehalt erstmal so zu finanzieren, weil er jetzt keine Ersparnisse hatte. Aber ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt, wirklich nach dem, eigentlich zu forschen. Das ist ja am Ende des Tages. Und heutzutage mit KI ist es sicherlich viel einfacher, noch auf so einen MVP-Status zu kommen. Aber auch da sollte man sich die Zeit nehmen und vor allem auch nochmal fragen, so, wo. In welchem Bereich bringe ich eigentlich die besten Voraussetzungen mit, beziehungsweise mein Team und ich?
Eine meiner Thesen, wenn ich mir Startups aktuell angucke, ist, Momentum ist heutzutage einfach zu kreieren, also ganz anders als zu anderen Zeitpunkten, zumindest in vielen Branchen, nicht in allen jetzt, in Fintech, wo ich Regulatorik bräuchte zum Beispiel, natürlich nicht, aber Substanz ist schwer, weil ich kriege schnell was man zeigen kann, aber das dann irgendwann so zu wandeln, dass es auch stabil bleibt, wenn mehr Kunden draufkommen, mehr Anforderungen kommen und mir nicht auseinanderbricht, das wird heutzutage immer schwerer im Sinne von, man muss sich schon sehr viel Gedanken machen, was baue ich eigentlich und wie baue ich es. Und keine Ahnung, ich baue jetzt intern, selbst ich baue jetzt mit Cloud Code irgendwie intern kleine Projekte, ja. Und gebe die dann weiter und dann kann jemand anders darauf mit weiterdenken. Und So, das war vor Monaten nicht möglich. Gleichzeitig würde ich das live schalten, sodass irgendwie die Security Risks sind wahrscheinlich viel zu hoch. Da sind jetzt keine großen Daten drin, die mich umbringen würden, wenn ich das jetzt als Firma, wenn ich das jetzt rausgeben würde oder das gehackt werden würde oder so. Aber gleichzeitig daraus ein Working Product zu bauen, ist schon nochmal was anderes.
Absolut. Und ich glaube, ich habe da tatsächlich gestern oder vorgestern so nochmal drüber nachgedacht, dass ich jetzt über die Osterzeit ein bisschen reflektiert habe. Ich meine, ich bin halt auch Gründer vom Herzen. Es ist eigentlich einer der schönsten Zeiten, in denen du einfach mit einem kleinen Team kurze Wege, schnell was entwickeln, testen, iterieren. Es ist eine wunderbare Zeit. Ich meine, mit Nelly, wir sind jetzt mittlerweile knapp 160 tolle Talente, aber neben Produkt bauen ist es auch nochmal wirklich nochmal ein ganz anderes Skill und eine ganz andere Herausforderung, Unternehmen zu bauen. Also wir haben jetzt über 2500 Kunden, und da meine ich jetzt Arztpraxen mit, die wiederum wahrscheinlich so 20 bis 30 köpfige Teams haben, die alle mit unserem Produkt agieren. Und um sowas aufzubauen, musst du einfach auch ein sehr starkes Team bauen. Du musst motivieren, du musst Beziehungen aufrechterhalten innerhalb deiner Teams. Du musst muss sie motivieren, jeden Tag ihr Bestes zu geben und im Endeffekt meistens auch gegen andere große Player im Markt ankommen, die mehr Ressourcen haben. Und das ist schon nochmal eine andere Herausforderung, auch einfach eine ganz andere Art der Arbeit, als wenn ich jetzt irgendwie in so einem kleinen 3, 4, 5 Personenteam an einem Produkt entwickle. Und ich musste mich jetzt als CEO wirklich jedes Jahr neu weiterentwickeln und immer wieder in diese Rolle reinwachsen. Also es ist immer ein ganz großer Unterschied. Dann bin ich irgendwie CEO von einem Team mit 5 Personen, mit 30, mit 60, mit 120, mit 160. Und das muss einem auch bewusst sein. Ne? Und ich glaube, auch diese Frage sollte man sich stellen, will ich das eigentlich? Also möchte ich so ein großes Unternehmen führen? Und da hilft es, und es hat mir zumindest geholfen, mal N26 super early zu sehen, Rocket, so diesen Hyperscale, aber dann auch mit Klarna zu verstehen, was ist es, wie funktioniert eigentlich so ein Scale-Up und wie arbeitest du dann eigentlich so eine Kultur, und auch da den CEO zu beobachten, hilft auf jeden Fall, um dann auch für sich zu verstehen, so hey, ist das eigentlich der Weg, auf den ich Lust habe, weil ich glaube, ich habe schon einige Startups auch gesehen, die einfach implodiert sind, weil vielleicht andere Vorstellungen davon herrschen, welche Art des Unternehmens man eigentlich bauen möchte.
Darauf kommen wir auf jeden Fall zurück, weil ich finde diesen, wie entwickle ich eine Organisation und wie entwickle ich mich als Gründer parallel mit, wenn ich sage, ich will in dieser CEO-Rolle sein und bleiben, da müssen wir drauf zurückkommen. Wir sind aber noch nicht weg von diesem 0 auf 1, weil du hast gesagt, ihr seid nach Siegen gefahren, um so die ersten Gespräche mal zu führen und zu verstehen, was braucht die Person. So, wie seid ihr aus den ersten Kundeninterviews dann zu der Hypothese gekommen, was das erste Produkt ist? Also was war euch wichtig? Ich meine, du hast gesagt, du hast vorher eine andere Gründung gehabt, so in der Validierung dann irgendwann gesagt, okay, machen wir nicht. Aber was war dir wichtig, um zu validieren, was ihr überhaupt dann anbieten wollt?
Sehr gute Frage. Also ich muss dazu vielleicht noch eins spoilern. Ich habe tatsächlich Entrepreneurship und Innovation studiert und nach meiner Rocket-Zeit. Und da war immer so die Frage, kannst du sowas eigentlich lernen? Und da waren sicherlich Kurse, die waren sehr unnötig, aber es gab auch ein paar sehr gute. Und eine Sache, die ich gelernt habe dort, ist im Endeffekt, wie mache ich eigentlich Backwards-Planning von einem Problem? Also gerade in unserer Zeit war gerade Krypto das Thema. Jeder hätte von uns erwartet, wir stürzen uns auf den Kryptomarkt. Mhm. Und was wir aber gesagt haben, bewusst ist, wir brauchen erstmal eine Industrie, die groß ist. Und das ist der Gesundheitsmarkt. Da haben wir im Vorfeld ein bisschen Research gemacht, geschaut, wie groß ist irgendwo Gesundheitsausgaben. Und haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt nach Siegen, um erstmal ein Problem zu identifizieren. Es gab so dieses pathetische Klatschen, da wir erinnern uns alle während Corona für das Gesundheitswesen. Und da waren so die ersten Indikatoren, okay, wir haben ein extrem überlastetes Gesundheitswesen. Das größte Problem ist eigentlich Fachkräftemangel. Und das hat uns eigentlich erstmal zu der Hypothese geführt, okay, wir müssen irgendwas entwickeln, was so simpel wie es ist, aber Zeit spart, ja, und einfach Verwaltungsaufwand reduziert, weil es gibt immer weniger Menschen, die in dem System arbeiten wollen, und wo können wir was automatisieren? Und wir haben dann, es war ein klassischer, also bevor wir nach Siegen gefahren sind, war ich bei meinem Zahnarzt und habe halt diesen Papierbogen ausgefüllt, hatte dann noch so ein Factoring Agreement, was ich unterschrieben habe. Als ich das gelesen habe, war ich so, ah, okay, ich glaube, wir kennen das alle, diese Briefe, die man dann von Unternehmen bekommt. Vielleicht hatten einige von euch auch von Nelly schon eine digitale Rechnung erhalten, aber die sind dann noch Großteil Papierrechnungen. Und als ich diesen Prozess gesehen habe und gerade diese Patientenaufnahme gemacht habe, bin ich dann vorne zum Empfang, habe die halt einfach gefragt, was machst du denn jetzt mit diesem Dokument? Und warum muss ich das hier alles per Stift und Papier hier ausfüllen? Und vor allem, wenn ich meine Handschrift kenne, so die meisten Sachen davon kann sie wahrscheinlich eh nicht lesen. Sie meint dann, ja, ich brauche die Nassunterschrift und ich muss das alles jetzt einscannen, abtippen, hochladen und dann schreddern. Und meine ich so, wie lange brauchst du dafür? Ungefähr ja 8 Minuten per Patient. Und da haben wir uns ja halt gedacht, ey, wir können eigentlich, warum machen wir das nicht eigentlich am Smartphone? Es gab diese Check-in in Corona, wo jeder auf einmal lernen musste, ne, QR-Code-Adaption, ich muss im Restaurant irgendwie so einen QR-Code einscannen und meine Daten ausfüllen. Da haben wir einfach relativ simpel gedacht, hey, warum lass uns das doch fürs Gesundheitswesen oder für Arztpraxen irgendwo anbieten und dann hinten raus die Fintech-Lösung bauen, aber mit diesem strategischen Engel, weil wenn wir die proprietären Daten haben, können wir im Endeffekt, und das haben wir bei Klarna gelernt, so eine Art passives Patientenprofil erstellen, das es uns ermöglicht, Rechnungen zu verschicken. Und dann war die erste Hypothese mal, kann diese Patientenaufnahme, funktioniert das? Also reduziert das wirklich Verwaltungsaufwand und können wir da so einen Pull-Effekt im Markt mit kreieren? Und wie gesagt, sind dann zu dieser Abrechnungsberaterin und ihr Mann hat eine Zahnarztpraxis und haben uns mit denen getroffen, haben einfach mal so einen kleinen MVP damals entwickelt, haben den da hingestellt und haben uns da hingesetzt und haben beobachtet und mitgearbeitet und haben dann relativ schnell, erstmal wollten wir validieren, okay, sind Patienten bereit, ihre Gesundheitsdaten digital am Smartphone auszufilmen. Es war auch nochmal so eine Frage, so okay, sind sehr sensible Daten etc. Das war aber überhaupt kein Thema. Also die wenigsten haben da irgendwie Rückfragen zu gehabt. Und wir haben dann erstmal geguckt, okay, erleichtert das jetzt wirklich mal den Kernprozess? Und naja, wie es dann häufig so ist, du gehst dann tiefer und merkst, okay, so einfach ist es dann doch nicht. Also ja, ist so, wenn du jetzt irgendwie eine digitale Form dann erstellst und irgendwie Daten hast, die jetzt vom Personal kopiert und eingefügt werden, ist das schon mal eine Erleichterung. Aber ist das schon stark genug, um damit jetzt irgendwie einen Case zu bauen? Nein, was brauchen wir? Schnittstellen. Und Schnittstellen in diese Primärsysteme, die halt noch on-premise funktionieren, die nicht einfach sind zu entwickeln. Und ja, dann ging es halt so, okay, jetzt brauchen wir Schnittstellen, die müssen wir entwickeln. Aber gesehen, wenn wir das hinbekommen und die Daten sozusagen automatisch von A nach B transferiert werden würden, dann würde eine Arztpraxis bereit sein, eine Summe X dafür zu zahlen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte immer fragen, wie viel ist denn eigentlich, also habe ich ein Problem entdeckt, für das jemand bzw. ein potenzieller Käufer bereit ist, eine gewisse Summe zu bezahlen? Das ist extrem wichtig und bei uns war halt relativ klar, okay, für so eine digitale Patientenreise ist jetzt der ACV bzw. der jährliche Umsatz, den ich damit pro Kunden machen kann, nicht besonders hoch. Liegt an verschiedenen Themen. Aber für uns war immer okay, wir nutzen das ja eher als einen Distributionskanal und als eine Software, um dann hinten raus über Fintech zu monetarisieren. Und das ist etwas, was wir bei, wie gesagt, N26, Klarna, aber auch bei Stripe gelernt haben. Wenn du dir Stripe heute anschaust, für mich einer der besten oder der spannendsten Fintechs und der größten Erfolgsstories in dem Markt, die sind nicht groß geworden, weil sie eine Payment-Lizenz haben oder weil sie Online-Payments anbieten. Die nutzen im Endeffekt Software als Distribution und Payments als Monetarisierung und die haben im Endeffekt einfach das beste Toolkit, um es Entwicklern extrem einfach zu machen, in ihre Produkte so einen Checkout zu integrieren oder oder Payment-Methoden zu integrieren. Und ähnlich haben wir es dann auch bei Nelly gedacht und deswegen war zum Beispiel die Kennzahl NRR, Net Revenue Retention, für uns extrem wichtig, weil wir zeigen wollten, wir haben ein Land-and-Expand-Modell, wir kommen mit einer sehr niedrigschwelligen Lösung und die einen strategischen Engel hat, die ein sofortiges Problem löst und gehen dann hinten raus sozusagen in den Fintech-Case und monetarisieren darüber. Und genau, deswegen haben wir erstmal mit Software angefangen, das war wirklich einer der besten Entscheidungen, haben dadurch den Markt verstanden, den Markt kennengelernt, auch schon eine substanzielle Kundenbasis aufgebaut und haben parallel unser Fintech-Produkt gebaut und es dann sozusagen ein Jahr später gelauncht und dann halt den Upselling-Prozess gestartet. Und ja, so war dann waren so die 0 bis 1 Stories, aber das war eigentlich die Strategie dahinter.
Ich gebe mal ganz kurz so ein kleines Dictionary. NRR, also Net Revenue Retention, ist quasi, ich gebe in Jahr 1 100 Euro aus, in Jahr 2 150 Euro, also ist meine Net Revenue Retention 150%. So, ja. Ich wachse also quasi als Kunde weiter. Das messe ich über die Net Revenue Retention. Das zweite ist Factoring. Ich bin Kunde bei oder ich bin Patient bei einer Arztpraxis. Die Arztpraxis rechnet mit der Krankenkasse ab oder mit mir, je nachdem, wie ich privat oder gesetzlich versichert bin. Er stellt also quasi eine Forderung an die Krankenkasse oder an mich, je nachdem, wie mein Abkommen mit meiner privaten Krankenkasse zum Beispiel wäre, und wartet dann, bis wer auch immer das bezahlt. Factoring ist, ich kriege das direkt vom Factoring-Anbieter, also von euch, von Nelly, und ihr schickt mir dann die Rechnung. Ich muss es euch überweisen. Ihr kriegt ein paar Prozent, weil ihr das schon mal bereits der Praxis geschickt habt, und müsst das quasi selber vorstrecken. Dafür kriegt ihr einfach ein paar Prozent auf die Rechnung. Das ist zum Beispiel auch, weil wir vorhin mal gesagt haben, es ist ein großer Teil in die Firma geflossen und ein Teil als Kreditlinie bereitgestellt. Der Grund, warum ihr eine 100 Millionen Kreditlinie habt, dass ihr solche Rechnungen einfach vorfinanzieren könnt und dann warten könnt, bis ich, langsamer Patient, das euch überweise. Ich bin nicht mal privat versichert, aber trotzdem euch langsam überweisen kann. Und dann sagt ihr, ja gut, war für uns nicht schlimm, wir haben ja genug Geld irgendwo rumliegen, also als Kreditlinie. Das heißt, das passt und die paar Prozent sind unsere Marge, die können wir wieder mitnehmen.
Genau, richtig. Was vielleicht interessant ist, erstmal, ich bin auch gesetzlich versichert immer noch, aber tatsächlich, weil ich diesen Aufwand mit Privatversicherung, ist mir einfach zu viel, wie du schon merkst, wenn es eine Sache gibt, in der ich echt schlecht bin, ist es Bürokratie, Rechnungen einreichen und so weiter. Also es ist einfach ein Horror für mich. Aber vielleicht noch ein Thema, was für uns auch wieder spannend war, dadurch, dass wir mit einer Softwarelösung reingegangen sind und das Kernproblem erstmal identifiziert haben, und das ist Fachkräftemangel, zu viel Verwaltungsaufwand. Fast 50% der Zeit von medizinischen Fachkräften geht drauf für Bürokratie und Verwaltungsaufwand oder Bedienung von uralt Softwaresystemen. Und als wir dann auf diesen Factoring-Markt geschaut haben, das Erste, was wir uns gedacht haben, ist so, warum machen die eigentlich Factoring? Weil Factoring, wir kennen das aus Klarna, das ist eigentlich, entweder machst du das, weil du brauchst Working Capital, also im Sinne von Warenvorfinanzierung, klassischer Case, du bist E-Commerce-Anbieter, du hast Kunden, du musst Waren ja irgendwo in einem Lager vorhalten und dementsprechend musst du das Geld erstmal ausgeben, und das ist eigentlich ein klassischer Factoring-Case, oder du hast ein hohes Zahlungsausfallrisiko, auch wieder so ein klassischer E-Commerce-Case, ne? Fraud, oder ich habe irgendwo jemanden bestellt, einen E-Scooter, und zahlt dann aber am Ende nicht. Beides ist im Gesundheitswesen nicht der Fall. Du hast extrem geringe Zahlungsausfallrisiken. Also Patienten zahlen eher ihren Arzt als ihren Vermieter. Klar, weil du auch häufig, ne, gerade auch so im Dentalbereich, du hast eine Bindung zu deinem Arzt. Und wenn du zum Beispiel irgendwie eine Behandlung hast, die jetzt über mehrere Monate läuft, dann möchtest du natürlich die Rechnungen zahlen, damit es dann auch irgendwie weitergeht. Der andere Teil ist, unser Gesundheitswesen gerade in Deutschland ist ja hoch subventioniert. Das heißt also, 50% der Umsätze kommen eigentlich von den Kassen. Das heißt also, die Hälfte deiner Umsätze ist eigentlich schon gesichert. Und aber für uns dann auch relativ schnell das Verständnis, Factoring ist das Kernproblem, was Factoring auch löst wiederum, ist wieder Fachkräftemangel. Die haben einfach nicht das Personal, diese ganzen Rechnungen zu schreiben, diese Rechnungen per Papier zu verschicken, dann wieder nachzuhalten, wer hat jetzt eigentlich bezahlt. Und das hat sehr, sehr gut in unserem Problem Space gepasst. Und was wir dann halt gesehen haben, ist, wie können wir eigentlich einen Vorteil im Factoring bieten? Weil man muss sagen, die Firmen, die es dort gibt, die machen eigentlich einen ganz soliden Job. Ne? Ist jetzt auch, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, die kaufen halt eine Forderung an, zahlen morgen aus. Das machen sie relativ sicher. Aber hier hat man diesen Vorteil gesehen, wir können das erste Unternehmen werden, das es ermöglicht, digitale Rechnungen im Gesundheitswesen zu verschicken und Patienten zu ermöglichen, diese per Klick zu bezahlen. Und das hat einfach zwei Vorteile. Einmal, wir haben diesen ganzen Papier- und Porto-Aufwand nicht und diese Kosten, die dahinter stecken. Und wenn man sich mal so überlegt, so eine klassische Rechnung im Gesundheitswesen ist vielleicht 250 Euro. Wenn ich da jetzt 1 Euro schon für Porto in Briefe zahlen muss, sind das ungefähr 0,3 bis 0,4% von so einer Factoring-Fee. Und die ist im Schnitt meistens so 2,5% bis 3%. Und wenn du halt mit den Kunden, mit denen wir gesprochen haben, der Grund, warum die wechseln, ist eigentlich meistens ein Pricing-Thema. Also es ist relativ austauschbar, so eine Factoring-Dienstleistung. Klar geht es da um Vertrauen, um Sicherheit, aber wenn du es schaffst, dass du irgendwo beim Preis, also dass du einen Preisvorteil weitergeben kannst, weil du einen digitalen Prozess hast und weil Patienten uns schneller zurückzahlen, ist auch immer im Factoring, jetzt immer darum, wie lange brauche ich, also wie ist die Payback-Zeit, dann hast du einen strukturellen Vorteil, den du weitergeben kannst. Und den hat uns halt diese Patientenaufnahme vorne ermöglicht. Und das war halt so die Strategie, sagen wir es mal so. Und das haben wir auch erarbeitet, tatsächlich über ganz viele Gespräche mit unseren Kunden. Und das würde ich auch jedem Gründer erstmal empfehlen. Du musst irgendwo ein Produkt oder einen Engel haben, mit dem du deine Kunden über vielleicht 6 bis 12 Monate in der Tiefe verstehst, um wirklich dann auch zum Beispiel ein Fintech-Produkt zu entwickeln. Weil zum Beispiel unsere erste Annahme war, lass uns Factoring da rausnehmen, braucht doch keiner. Lass sie doch einfach alle direkt zahlen. Das haben auch viele Patienten gesagt. Ich bin ja bereit, ich möchte meine Rechnung einfach sofort zahlen. Das hat aber am Ende des Tages ist Factoring trotzdem die bessere Lösung. Und das haben wir auch dann über die Zeit gelernt, weil es halt einfach diesen Verwaltungsaufwand extrem eliminiert. Es gibt nicht mal das Personal, das vorne noch jeden Patienten dann einzeln per Karte abrechnen möchte und dann nachhalten möchte, wie viel haben die jetzt von der Rechnung oder der Teilrechnung bezahlt etc., sondern diese Experience auf, ich drücke auf einen Knopf, morgen habe ich meinen Cash, die ist einfach unschlagbar. Und es war auch erstmal etwas, was wir lernen mussten und was wir am Anfang ein bisschen anders eingeschätzt hatten.
Was ich zum Beispiel spannend finde, ist ja, ihr sagt, okay, die Software ist aus irgendwie gefühlt 1990, sieht so aus, fühlt sich so an, macht keinen Spaß zu benutzen. Dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, sagen, komm, wir versuchen, diese Software zu ersetzen. Und was ihr gesagt habt, ist, wir versuchen, die Daten zu sammeln und dann dahin zu pingen, dass man sich einfach nicht mehr so viel damit beschäftigen muss, alles erstmal einzupflegen. Das heißt, das finde ich halt eine interessante Entscheidung, zu sagen, hey, wir müssen nicht die komplette Software ersetzen, wir haben einen anderen Engel, aber wir versuchen, den Umgang mit der Software zu erleichtern und dann selber quasi ein paar Dinge im Prozess zu übernehmen, wo wir glauben, dass mehr Wertschöpfung steckt. Warum nicht die Software ersetzen?
Das ist auch eine sehr gute Frage und eine Frage, die wir uns sicherlich in den letzten 4,5 Jahren häufig gestellt haben, beziehungsweise auch Investoren, die draufschauen und natürlich immer sagen, hey, warum nicht das gesamte Kernsystem? Also, erstmal, unsere Vision ist klar, das größte Fintech im Gesundheitsmarkt zu entwickeln. Das war immer unsere Vision, auf die wir hingearbeitet haben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich kann jetzt die gesamte Software ersetzen, aber dann geht es eigentlich nicht mehr. Also dann wäre das eigentlich ein Abweichen von unserer Vision, weil dann gehe ich ja eher in so eine Dr.Lib-Richtung, eine CGM-Richtung. Warum stellt man sich eigentlich die Frage? Vertrieb im Gesundheitswesen ist extrem teuer. Es ist nicht einfach, also so Product-Led-Growth-Motions, die kriegst du vielleicht irgendwie, wenn du sehr horizontal machst, über verschiedene Länder, über einzelne Ärztinnen, aber auch da hast du keinen starken Moat. Aber wenn du es auf der B2B-Ebene machst, du hast verschiedene Entscheider und so ein Wechselprozess deiner Software in so einer Arztpraxis ist ein 4-monatige-langer Prozess mit wahrscheinlich 3 bis 5 unterschiedlichen Entscheidern und hohen Risiken und eigentlich nicht so einem riesen Benefit für die Kunden. Also klar, du kannst jetzt irgendwie dann dein System wechseln, bist dann in der Cloud. Cool, aber hat das eigentlich einen Benefit auf dein Business und einen klaren Outcome? Meistens nicht wirklich. Und wir haben halt viele Unternehmen gesehen, die sich einfach in diesem Bereich verzettelt haben. Wir haben auch für uns erkannt, wir sind ein Venture-Capital-Modell. Wir haben uns dafür entschieden. Das heißt, wir brauchen schnelles Wachstum. Und wir müssen einen Weg finden, wie wir den Umsatz, also auch wieder NAA pro Kunden, deutlich erhöhen können. Der ist bei uns, by the way, bei 209%, weil wir halt über Software reinkommen und dann Fintech upsellen und darüber monetarisieren.
Also von Jahr 1 auf Jahr 2 ist 209%.
Ja.
Jahr 2 auf Jahr 3?
Das ist ein Average tatsächlich.
Ach so, okay.
Das ist ein Average. Also jetzt über die letzten 4,5 Jahre.
Okay.
Am Ende des Tages ist es aber so, dass wir müssen ja einfach nur, du musst ja schauen, wenn du dir, also es ist eigentlich eine Go-to-Market-Frage, die wir uns da auch gestellt haben, ist, okay, du hast eigentlich Mid-to-High-Touch auf dem Go-to-Market-Motion im Gesundheitswesen. Was meine ich damit? Also es gibt immer dieses Low-Mid-High-Touch. Das heißt also, du musst dich eigentlich fragen, wie viel Umsatz mache ich eigentlich pro Kunden und wie viel kann ich eigentlich an Customer Acquisition Costs investieren, damit das ganze Modell an sich funktioniert. Und das heißt, Gesundheitswesen mit to high touch, das heißt, ich muss mal mindestens auf 15.000 Euro oder drüber kommen pro Jahr, damit ich mir diese Art Vertrieb und diese Art Support, die das Gesundheitswesen erwartet, eigentlich leisten kann. Und viele der Praxisverwaltungssysteme haben das Problem und auch der neuen, dass diese kommenden Markt mit im Endeffekt einem Anspruch wie einen Enterprise-Kunde, aber einem Budget, das eher SMI ist. Und Von daher haben wir halt diese gesagt, okay, wir monetarisieren lieber über die Fintech-Seite, da kommen wir auf diesen ACV, aber gehen jetzt nicht auf diesen Software-Angle. Und haben auch gesehen, der Go-to-Market würde einfach nicht funktionieren. Wir können wir sind eher ein Revenue-Engine, der über deiner Praxisverwaltungssoftware liegt. Wir erlauben es dem Arzt, damit schnell zu digitalisieren, schnell Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Umsätze pro Kunde oder pro Patient in dem Falle zu erhöhen, ohne die gesamte Software zu ändern, was es eigentlich unseren Kunden ermöglicht, viel schneller zum Ziel zu kommen. Und wir sehen unseren Ansatz eher über Partnerschaften mit Praxisverwaltungssystemen. Also das war für uns auch immer wieder, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind nicht diejenigen, die irgendwie mit einem medizinischen Background kommen, und wir wollen auch nicht in diese medizinische Richtung, sondern wir kommen von der Fintech-Seite und sehen uns eher wie jemand, wie ein Unternehmen, das es dir ermöglicht, deinen Umsatzmotor oben drauf zu packen, eine sehr gestreamlinete Patienten-Journey anzubieten und unsere nativen Finanzprodukte in diese Journey zu integrieren und damit auch eine hohe Defensibility zu haben gegenüber jetzt anderen, sag ich mal, Point-Solutions im Markt. Und vielleicht da auch nochmal, Fokus ist extrem wichtig. Und wir haben uns fokussiert auf medizinische Fachbereiche, die eher agieren wie Unternehmen, anstatt wie Versorger. Und was meine ich damit? Also es gibt ja so den klassischen Hausarzt, der eigentlich eher Versorger ist. Die haben auch kein wirkliches Potenzial oder eine Incentivierung, den Umsatz pro Patienten zu erhöhen. Also zum Beispiel hohe Selbstzahlerleistungen zu verkaufen. Also es ist was anderes bei einem Zahnarzt oder bei einem Dermatologen oder bei einem Gynäkologen. Und für uns ist es halt wichtig, und das macht, und das ist auch der Purpose bei Nelly, wir wollen natürlich A, das Gesundheitssystem entlasten, wir wollen es aber auch Patienten ermöglichen, die bestmögliche Behandlung zu bekommen, ohne irgendwelche finanziellen Einschränkungen. Und das ermöglicht Nelly an der Stelle. Ich kann da natürlich ein bisschen detaillierter ins Produkt gehen, aber das ist eigentlich so unser Rezept ist A, Fokus auf einen bestimmten Fachbereich und Software kombiniert mit Fintech, die unsere Software einfach stärker macht, als wenn es jetzt einfach nur eine Softwarestrecke wäre und damit auch die Stickiness erhöht.
Jetzt eine bisschen freche Frage. Ich meine, ihr habt inzwischen 70 Millionen von Investoren bekommen, davon 50 Millionen alleine in eurer Series B letztes Jahr, also 2025. Wofür? Das klingt ja jetzt gar nicht, wenn ich es hart formuliere, gar nicht so komplex, dass man sagen würde, dafür brauche ich jetzt 70 Millionen.
Ja, nein, das ist eine sehr gute Frage. Also auf der einen Seite R&D, also Softwareentwicklung. Wir hatten das Glück, dass wir waren vor der Series B 80% Fintech, 20% SaaS-Company. Wir haben aber auch für uns erkannt, wir müssen diese neue Technologie für uns verstehen und nutzen und die besten Use Cases aufbauen. Das heißt also, wir mussten nochmal deutliche Investitionen in unsere Produkt- und Engineering-Org vornehmen. Das andere ist, du musst, wenn du Factoring betreibst und auch ein Fintech-Produkt baust, brauchst du ein starkes Balance-Sheet und genug Eigenkapital, damit du solche Refinanzierungslinien bekommst. Eine Bank will am Ende, gibt dir auch Fremdkapital nicht einfach so oder möchte auf jeden Fall sehen, dass dann ein gesunder Puffer ist. Und wenn du halt ein Fintech baust, brauchst du diesen Puffer. Und deswegen auch für uns natürlich dieser Bedarf an signifikantem Equity, damit wir dieses Unternehmen in Ruhe aufbauen können. Gerade im Factoring, ne, du hast auch sogenanntes First Loss Piece oder Junior Piece. Das heißt, mit jedem Euro, den wir an einen Arzt sozusagen verleihen, oder auch wenn es nur für 20 Tage ist, müssen wir selber einen gewissen Anteil von unserem Eigenkapital mit einlegen. Und das macht solche Modelle relativ kapitalintensiv, auch auf der Equity-Seite. Genau, und ansonsten, ich meine, wir haben einen extrem großen Markt. Unsere Strategie ist klar, Deutschland als Fokus, weil das der größte Markt im Gesundheitswesen in Europa, den klar zu erobern, hier Marktanteile zu gewinnen, um dann wirklich die Finanzinfrastruktur für das Gesundheitswesen über Softwarevertrieb europaweit aufzubauen. Und auch da musst du natürlich in gewissen Ländern gewisses Research betreiben. Und auch dafür haben wir sicherlich Geld aufgenommen, um, wie gesagt, zum Beispiel in Italien jetzt etwas tiefer reinzugehen und dort auch die Infrastruktur aufbauen zu können.
Jetzt habt ihr von irgendwie der ersten Angel-Runde mit irgendwie 30k bis hin zu, wie gesagt, 50 Millionen in einer Runde sehr viel Geld von verschiedensten Leuten bekommen. Was hat sich für euch als hilfreich erwiesen? Also worauf kommt es an und auch in den verschiedenen Phasen, worauf kommt es an?
Also tatsächlich ganz am Anfang, und das hätten wir gar nicht gedacht, war Diana zur Löwen als Angel-Investorin extrem hilfreich. Unter anderem, weil sie sich super eingebracht hat und also wirklich sehr hands-on war. Ich weiß nicht, ob sie das heute bei ihren anderen Ventures auch noch macht, aber ich gehe davon aus, also wenn sie irgendwo investiert, dann ist sie da Feuer und Flamme und supportet eigentlich wie wirklich ein Teammitglied. Was aber tatsächlich sehr hilfreich war, war im Endeffekt eine Influencerin mit einer großen Reichweite und einer starken Personal Brand hat natürlich ein höheres Vertrauen als jetzt ein Startup, das noch keiner kennt. Und gerade beim Recruiting hat sie uns extrem geholfen. Also wir haben einige unserer besten Talente über sie bekommen. Ihr folgen halt sehr viele, gerade, sage ich jetzt mal, weibliche, sehr ambitionierte Menschen, die auch irgendwo an Unternehmertum interessiert sind. Und die sind dann über Diana auf uns aufmerksam geworden und haben sich dann bei uns beworben. Und das hat uns extrem geholfen, also einfach Zugang zu Talent. Das hätten wir gar nicht erwartet. Also das war eher ja auch ein bisschen Glück, dass wir uns damals eigentlich von einem anderen Hintergrund für sie entschieden hatten. Also das war sehr hilfreich. Dann natürlich auch Lamin, einer der damalige erste Head of Product von N26, der halt bei uns Angel war, der einfach in Luki und mich investiert hat, weil er uns beide kennt und der hat uns halt die erste Intro zu Ramin von damals noch Embedded Capital, heute Motive gemacht. Also du hast natürlich deine Angels, die dir dann auch nett, sag ich mal, Intros geben, weil es natürlich nie machen solltest in so einer Seed-Runde ist anfangen, irgendwie Cold Outreach zu Investoren, sondern du wartest natürlich auf gewisse Intros. Dann hatten wir tatsächlich als ersten institutionellen Investor Embedded Capital, also damals waren wir das erste Investment, bevor der Fonds eigentlich abgeschlossen hat und hier hatten wir Ramin und Harsh, die uns sehr geholfen haben, die Fintech-Strategie zu entwickeln. Also die im Endeffekt auch ganz klar gesagt haben, facilitated, bevor ihr jetzt anfangt selber irgendwie euer erstes Funding jetzt in Legal-Kosten zu verblasen, guckt, dass ihr so gut es geht facilitaten könnt. Wir haben dann relativ schnell nach der ersten Pre-Seed auch unsere Seed-Runde gemacht, damals mit GFC, hatten auch den guten Olli noch, natürlich über sicherlich auch einen Zugang aus meiner ehemaligen Rocket-Zeit, der uns auch geholfen hat und uns auch nochmal gesagt hat, wie wichtig eigentlich der SaaS-Teil ist. Ich werde nicht vergessen, dass er einen Call mit Luki und mir reingegangen ist und dann gesagt hat, ey Leute, hier, Landing ist der letzte Dreck und also ne, ist irgendwie eins unter Quick Commerce, Fokus auf SaaS, das ist der Goldstandard, so wie Olli halt ist. Always take it with a pinch of salt, ja, aber in manchen Hinsichten hat er schon uns auch nochmal klar gemacht, so neglected nicht die SaaS-Seite, dieser Revenue-Mix ist extrem wichtig und setzt nicht 100% hier irgendwie auf Landing, auch wenn wir jetzt, ne, ich würde Nelly nicht als ein Landing-Company bezeichnen, aber da hat er uns nochmal darauf hingewiesen. Ansonsten B2B, die auch in der Seed-Runde dazugekommen sind, haben uns extrem geholfen, Zugang zur Industrie zu bekommen, also einer meiner Go-to-Market-Strategien im Gesundheitswesen ist tatsächlich über diese Private Equity-backed Gruppen zu gehen. Also es gibt so Ketten, die Praxen aufkaufen und da haben wir immer diesen Bottom-up und Top-Down-Approach gehabt. Das heißt also Bottom-up die ersten Praxen geclosed und dann Top-Down über den PE oder den CEO sozusagen dann Nelly vorgestellt und dann sozusagen so einen Rahmenvertrag, in dem wir dann ausrollen können. Mhm. Und da haben sie uns dann einfach sehr gute Kontakte gemacht und dadurch ist dann auch ein Investment von einem Family Office zustande gekommen, die eine sehr, den einer der größten dentalen Gruppen gehört. Genau, und ansonsten kam dann natürlich die Series A mit Lakestar. Muss man sagen, einfach ein Top-Investor, unser Partner Akis, aber auch Olli, der sehr viel Erfahrung auch im Gesundheitswesen hat, die auch in den USA in CEDA investiert haben, haben uns sehr gut geholfen, von A to B zu kommen und wirklich, was bedeutet es, eine Company so in der Champions League zu bauen und auch nochmal den Fokus auf Talent, weil gerade so in der Seed-Phase hast du auch Investoren, die sehr natürlich gucken, hey, sehr vorsichtig mit dem Kapital umzugehen und man muss auch sehen, Nelly ist irgendwo, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber wir sind ja wir haben unsere Seed geraced Anfang 2022 und ich werde es nie vergessen, wir waren beim Notar, haben alles abgeschlossen und dann eine Woche später sind die Märkte eingekracht. Und ich hatte, und wir mussten noch auf eine Unterschrift von einem Angel, der 5K gemacht hat, in UK warten. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ne? Aber ne, man sagt ja, Diamonds are made under pressure, aber wir waren nie so in diesen Hype-Zyklen. Und ne, die haben uns dann natürlich schon so Financial Diligence etc. Nahegelegt in der Seed. Aber bei Lakes, da war schon so, hey, the best product wins, the best team wins, investiert in Talente und sucht nach den besten Talenten. Am Ende Hiring ist extrem wichtig. Und ja, und jetzt natürlich irgendwie für die B mit Cathay einen europäischen Billion-Dollar-Fund, der natürlich auch weiß, was es bedeutet, jetzt irgendwie vom B2C zu kommen. Und natürlich, jetzt werden natürlich Themen wie vernünftige Gross-Margins und ein sehr nachhaltiges Wachstum sehr wichtig. Und so hast du immer wieder deine unterschiedlichen Komponenten. Und ich habe auch immer darauf geachtet im Board, jetzt nicht ein sehr, ich sag mal, so ein heterogenes Board zu haben. Das heißt also, am Ende des Tages unterschiedliche Perspektiven mit reinzubringen. Und ne, du kannst sowohl, wenn du ein Board hast, das nur darauf pusht, zu sagen, Wachstum, Wachstum. Kenne ich viele Gründer, die dann irgendwo in so große Risiken getrieben wurden, dass sie dann ihr Baby wirklich vor die Wand gefahren haben. Weil klar, für viele VCs ist es am Ende, anstatt einen Walking Dead, habe ich lieber, ne, go big or go home. Auf der anderen Seite brauchen manche Cases aber auch ein bisschen länger und manchmal muss man auch auf gewisse, muss man gewisse Zeiten aussitzen, um dann wirklich wieder in den Hypergrowth zu kommen. Man muss das irgendwo sauber einschätzen und ja, von daher, also das so, jetzt habe ich natürlich ein paar Namen genannt und auch ein paar VCs, aber das hat uns schon geholfen und ich bin sehr glücklich mit unserem Board, muss ich am Ende des sagen. Und wir haben vielleicht, das ist auch noch zu sagen, Notion auch mit in der Series B. Die sind eigentlich kein klassischer B-Investor, haben aber einen sehr starken Footprint auf der B2B-SaaS-Seite, haben uns gerade ihre Operational-Plattform sehr ans Herz gelegt und sind ein super Sounding-Board, wenn es halt so um Go-to-Market-Themen geht. Und das ist auch das, wo vielleicht auch hier nochmal so ein bisschen jetzt so einen Backward zu unserem zu einer initialen Planung. Wir hatten zwar Fintech und ich habe einen Fintech-Background, ich war am Ende bei Klarna ein leitender Produktmanager, habe aber an sich, mein größtes Talent ist auf der B2B-Sales-Seite. Also ich habe bei Rocket Internet mit 23 Foodora auf der Vertriebsseite mit aufgebaut, hatte auf einmal 30 Sales-Reps, viele Fehler gemacht, auch viel gelernt, aber eigentlich so auf der Sales-Seite ist mein größtes Talent und für mich war klar, wenn ich als CEO eine Billion-Dollar-Company bauen möchte, dann muss das auf jeden Fall in einem B2B-Sales-Thema sein, weil da kann ich meine Stärken am besten ausspielen. Und das hast du halt in unserem Case jetzt auch. Also es ist Fintech und B2B-Sales. Und dementsprechend kann man sich natürlich dann auch, ne, mit Embedded Capital beziehungsweise Motive einen Fintech-Investor und dann mit einem Notion zum Beispiel auch Spezialisten in bestimmten Bereichen mit reinholen, die einem definitiv helfen.
Okay, ein paar Namen und so, die man kurz erklären muss. Also Olli von Rocket Internet ist Olli Samba. Der Name fällt heutzutage nicht mehr ganz so häufig, weil Rocket Internet natürlich nicht mehr aktiv ist und auch Global Founders Capital, kurz GFC. Daraus sind Firmen entstanden wie Zalando, HelloFresh und viele, viele, viele weitere. Wir fangen jetzt gar nicht an, die alle aufzuzählen. Wohl die größte Persönlichkeit, was Internet, Business und Unternehmertum betrifft in Deutschland. So kann man eigentlich nichts gegen sagen. Inzwischen nicht mehr so aktiv und wenig und leider weiterhin podcast-scheu, was ich so mitbekommen habe. Wäre aber mal eigentlich, glaube ich, absolutes Podcast-Gold, wenn man das irgendwann mal hinbekommt. Dann hatten wir Ramin, der vorher Finleap gemacht hat, also wo dann so Solaris Bank und andere Firmen draus entstanden sind. Manche mehr und manche weniger erfolgreich, auch wenn sie zwischendrin auf dem Papier gut waren, der jetzt eben Embedded an Motive verkauft hat oder gemerged hat, weiß ich gar nicht, was genau war. Dann hatten wir Notion ist Notion Capital, also nicht Notion, die Note-Taking-App, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Dann gibt es sicher noch andere Punkte, aber das mal kurz so ein bisschen aufgegleist, dass man so ein paar Namen einordnen kann. Und das Board sind am Ende Menschen, mit denen du oder ihr als Gründer regelmäßig zusammensitzt, wie so ein Aufsichtsrat quasi, der mit euch die strategischen Entscheidungen durchspricht und meistens sind das die größten Investoren und vielleicht noch ein, zwei externe oder nicht zwingend die größten Investoren, die man noch gerne als Gründerseite dabei hat, dass man irgendwie so ein bisschen Feedback und Sounding Board, wie du gesagt hast, hat. Wie habt ihr euer Board strukturiert? Lass uns mal kurz dabei bleiben. Also, was hat für euch im Board gut funktioniert? Ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, mein Board ist doof. Dementsprechend erzähl mal, wie ihr es aufgebaut habt. Habt ihr nur die größten Investoren, die gesagt haben, wir investieren nur, wenn wir ein Board-Seed bekommen? Weil das ist teilweise einfach eine Forderung von Investoren ab einer gewissen Größenordnung. Nur die aufgenommen? Oder habt ihr auch Externe oder Board-Observer, die vielleicht nicht typisch aus dem Investorenkreis kommen, mit aufgenommen, um das für euch am besten auch hilfreich zu machen und nicht nur anstrengend?
Ja. Also grundsätzlich haben natürlich die größten Investoren je Finanzierungsrunde erwarten ein Recht, ein Board-Seat zu bekommen. Und vielleicht auch hier an der Stelle, wir haben nie nach dem Namen des Investors geguckt. Es mag anders sein, aber es war jetzt nie so, oh, wir brauchen jetzt hier irgendwie den shiny US-Investor, um irgendwie Talent zu bekommen. Gerade in unserem Markt, Gesundheitswesen, muss man da sowieso ein bisschen sensibler sein. Wir haben da eher auch darauf geachtet, dass wir da europäisch bleiben. Wir haben aber vor allem auf die Menschen, also auf den Menschen, auf den Partner geachtet. Und zwei Sachen, die mir hier wichtig waren. Wie lange ist der Partner bei dem Fund? Weil ist natürlich, am Ende arbeitest du mit Menschen zusammen. Wenn die Person irgendwie nach 2 Jahren den Fonds verlässt und du hast dann irgendwie jemand Neues mit drin, der dann oder die dann, weiß nicht, bei jedem Board-Meeting mit dabei sitzt und auch intern innerhalb des Fonds natürlich auch für dich arbeitet als Unternehmen, da vielleicht keinen guten Job macht, dann hat das einen negativen Impact auf dein Business. Also von daher war für uns immer wichtig, ist es eine Person, die lange beim Fonds dabei ist und auch lange dabei sein wird, einen guten Einfluss und einen guten Ruf innerhalb des Boards hat. Wir haben tatsächlich unsere Due Diligence da so gemacht, dass wir Referenzen bei auch Praktikanten teilweise bei diesen Fonds angefragt haben, so wie ist der Partner und wie ist deren Standing. Die zweite Sache ist natürlich, ist das jemand, dessen Meinung ich schätze und mit dem ich oder mit der ich gut zusammenarbeiten kann. Und das ist am Ende des Tages ist wie eine Ehe. Das war für uns das Beste. Wir haben es, wie gesagt, oder das Wichtigste, wir haben es so strukturiert, dass die größten Investoren natürlich ein Board-Seat haben. Es gibt dann auch Investoren, die ein Board-Observer haben wollen. Ich habe da nie so ein Riesenthema mit gehabt. Man muss aber auch aufpassen, dass man, und das habe ich auch gelernt über die Zeit, dass man als CEO oder auch als Gründer oder auch Gründerteam das Board managt. Und das ist extrem wichtig. Also man sollte nicht immer springen, weil ein Board was sagt. Wir haben teilweise diametral auseinandergehende Meinungen im Board und am Ende des Tages kennen wir unser Business am besten. Man sollte auch immer darauf achten, was fordere ich eigentlich von so einem Board ein und welche Art von Support. Manchmal überschätzt man auch so ein Board insofern, dass die haben teilweise 10 Board-Seats und können gar nicht so tief in dein Business reinschauen und Entscheidungen für dich treffen. Aber du brauchst auch ein Board, das dir vertraut. Und das ist extrem wichtig. Wie haben wir es strukturiert? 2 Gründer dann 3 Board-Seats und 2 Observer. Und gucken jetzt aber eher, dass wir es nicht weiter vergrößern. Also das ist auch wichtig, wenn neue Investoren kommen, heißt das auch, dass manche entweder in den Observer rutschen oder rausgehen, weil wenn zu viele Menschen an einem Tisch sitzen, das macht die Governance einfach kompliziert und der Mehrwert reduziert sich.
Mhm. Ja, ist ein super wichtiger Punkt auch, ne, dazu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, die Meinungen zu respektieren, zu managen und auch herauszufinden, was funktioniert, weil wir müssen es implementieren als Gründerteam und dann eben auch als Rest des Teams und da bringt es uns nichts, wenn uns das nicht in irgendeiner Form weiterhilft. Also wir werden jetzt keine, also wenn ihr jetzt auf einmal in eine Richtung laufen müsst, nur weil das Board A sagt und ihr wollt aber B machen, ist natürlich auch schwierig. Was ich zum Beispiel auch noch spannend finde, du hast gesagt, okay, ihr habt euch nicht für den größten Namen entschieden. Ist ja auch immer so ein bisschen die Frage in den Finanzierungsrunden nach Terms quasi. Ich meine, man kann ja so ein bisschen Mathematik auf der Serviette machen. So, man gibt typischerweise wahrscheinlich zwischen 10% und 20% ab. Das heißt, ihr habt 50 Millionen in der Series B bekommen. Das heißt, man könnte sagen, Post-Money, also nachdem das Geld in die Firma geflossen ist, liegt ihr irgendwo wahrscheinlich zwischen 250 und 500 Millionen Euro Bewertung, wenn man jetzt mal nur Napkin-Math macht. Mhm. So, wahrscheinlich willst du mir nicht sagen, wo ihr liegt. Das ist auch in Ordnung. Wenn du es machen willst, ist es auch in Ordnung. Aber ich meine, wie sehr war wichtig so die Person? Und welche Terms habt ihr für euch noch festgelegt? Von der Kapitalbedarf ist sehr klar oder Was war noch wichtig, um herauszufinden, ich schätze, die Meinung basiert ja auf, ich habe andere Sachen, die ich mitbringe und muss da einen guten Diskurs haben. Wie gerade in so einer Größenordnung, ich meine, wahrscheinlich, also die Spanne ist groß, was die Leute einem bezahlen. Mirko Novakovic war letztens hier, meinte, hey, wir haben nach 2 Jahren eine Milliardenbewertung bekommen, hätten aber auch 1,2 unterschreiben können. So, das 200 Millionen haben oder nicht haben auf dem Papier sind ja erstmal viel Geld. Mhm. So, aber wenn das nicht der ausschlaggebende Punkt ist und ich herausfinden muss, wie kriege ich eigentlich raus, ist das wirklich der richtige Investor? So, dann muss man, glaube ich, auch selber so, du hast gesagt, Referenzen und Ähnliches, aber so, wann hattest du das oder ihr als Team das Gefühl, das sind die? Mhm. Weil ich glaube, das ist schon extrem wichtig.
Bevor ich die Frage beantworte, erstmal Shoutout an Mirko, mega geile Story, ich feiere den Gründer, Congrats, cooler Podcast. Und tatsächlich einer unserer ehemaligen Partner von GFC hat dort als Chief of Staff angefangen, Bene. Also auch Shoutout an Bene, hast du auf jeden Fall eine coole Company dir ausgesucht. Und ich folge ihm selber. Also ich finde das cool, so, ne, schon mal so einen riesen Exit gehabt und jetzt zu gründen und dann wieder so eine Erfolgsstory. Kurzer Fanboy-Moment. aber auf der anderen Seite, also zu deiner Frage, erstmal Bewertung ist, auch das ist wichtig. Es ist nicht eine Bewertung deiner Firma an sich, sondern es ist ehrlicherweise eine Erwartungshaltung. Und dem muss man sich bewusst sein. Ich habe viele Companies gesehen, die gerade zu 2020er-Zeiten zu absurden Bewertungen geraced haben. Und ich sehe es jetzt tatsächlich wieder. Also ich werde ja auch häufig als Angel angefragt, wo ich mir dann irgendwie denke so, ey Leute, ihr seid Pre-Product, Pre-Revenue. Und klar liege ich da sicherlich auch häufiger falsch, aber am Ende des Tages möchtest du eine saubere Equity-Story haben und da bringt es nicht, sie immer nur nach den besten Terms zu greifen. Und am Ende ist es, wie gesagt, eine Erwartungshaltung, in die man reinwachsen muss. Jedes Unternehmen, das irgendwie sagt, hey, wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde von VC XY zu der Bewertung aufgenommen, ist das erstmal eine Fantasiebewertung, aber ne, im Sinne von, es ist eine Erwartungshaltung, die an dich gestellt wird und in die musst du reinwachsen. Wenn du da Schwierigkeiten hast, reinzuwachsen, dann wird die Story nicht mehr gut und dann hat das auch einen Einfluss auf die Kultur und von daher, ich glaube, natürlich muss man sich auch fragen, wie viel Geld brauche ich eigentlich und dementsprechend natürlich auch eine gewisse Bewertung sich erarbeiten und ansetzen und das hätte ja auch was mit, wie schnell wachse ich, wie groß ist der Markt. Aber ich glaube, es ist auch immer am Ende des Tages wichtig, wie viel brauche ich eigentlich, um da hinzukommen. Zu deiner Frage, wie wir uns, also was für uns die wichtigen Kriterien waren. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist, wie excited ist eigentlich ein Investor auf den Case und glaubt an uns als Gründerteam und an den Case. Weil am Ende des Tages, so eine Gründung hat mit Höhen und Tiefen zu tun und du brauchst einen Investor, der auch in schweren Zeiten bereit ist, mal eine Bridge zu machen, mal hinter dir steht, nicht den Glauben zu verlieren. Und ich habe, ohne jetzt Namen zu nennen, ein paar Referenzen gemacht auf, ich sag mal, sehr bekannte US-Investoren. Und da habe ich mit Startups gesprochen, die zu mir gesagt haben, hey, war super cool, die reinzahmen, aber bei uns lief es jetzt irgendwie 3-4 Monate nicht so gut und ich merke, dass sie sich gar nicht mehr für mich interessieren. Die haben jetzt irgendwie wieder das nächste, sag ich jetzt mal, High-Visibility-Investment gemacht und da hast du dann das Gefühl so, okay, spielen wir jetzt irgendwie jetzt zweite, dritte Geige. Und das war also ein Thema, ne? Wie excited sind die eigentlich und sind die hungrig? Bei Cathay kann ich sagen, für mich ist der Groschen da gefallen. Also einmal die Costanza, die Partnerin, die sich einfach mega ins Zeug gelegt hat und die auch heute einfach sich einfach einsetzt, Intros macht. Wenn ich sage, ey, ich muss mal irgendwie mit einem Gründer im Valley sprechen, die gibt einfach Vollgas und 2 Tage später habe ich die Intro, finde ich einfach mega. Und das andere, weil die haben ja halt direkt den Gründer von Cathay vorgestellt, mhm. Also Cathay Innovation, Ming Po. Und mit dem habe ich eine Stunde gesprochen. Und das war einfach so ein Feeling von, ey, ist auch ein Entrepreneur, der ist irgendwie als Anfang 20-Jährige nach Frankreich gekommen, aus China, hat da irgendwie mit einem Business irgendwie Grabsteine und Zement für Grabsteine da ein Vermögen aufgebaut. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie zwischen uns wirklich gut funktioniert und wir haben uns gut verstanden. Wir kommen beide so aus so einer Entrepreneur, mit so einem Entrepreneur-Mindset um die Ecke und da meinte er, hey, du musst so unbedingt mein Freund Thomas kennenlernen, ne? Irgendwie jemand, der irgendwie CEO von AXA, und hat dann da direkt eine Intro gemacht, also hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Und das fand ich einfach so, genau das ist das Signal, was ich bekommen möchte, weil ich das ja auch brauche in den nächsten Jahren. Also jemand, der wirklich an den Case glaubt und nicht am Ende unsicher wird und entweder den Rest des Boards verunsichert oder uns als Gründer verunsichert. Ich glaube, das andere war für uns relativ klassisch, okay, für die Series B brauchen wir einen Billion-Dollar-Fonds. Ein Fonds, der bereit ist oder auch die Firepower hat, hinten raus nachzulegen, ist immer wichtig. Also bringt da nichts, wenn du einen kleinen Fonds nimmst, der dann irgendwie schon ausinvestiert ist nach deiner B. Also das war wichtig. Und für uns jetzt im Gesundheitswesen auch, solange wir europäisch bleiben können und wollen, also ne, das ist klar, ist natürlich, also gerade was so ein Majority-Investment anbetrifft, für uns natürlich wichtig und auch ein schönes Signal, dass wir das hinbekommen haben, weil am Ende geht es um sensible Daten. Nicht, dass jetzt irgendwie sie irgendwo da Zugang zu bekommen würde oder das beeinflussen würde, und wird er sicherlich auch nicht bei anderen Health-Tech-Companies machen, aber vom Signaling ist das dann doch immer eine gute Sache. Deswegen haben wir ja schon darauf geachtet, dass wir es irgendwie europäisch halten, und waren dann ganz happy, dass wir es mit Cathay hinbekommen haben.
Da kurz eine Erklärung zu. Auf der einen Seite, viel des Wachstumskapitals in solchen Größenordnungen kommt häufig aus anderen Ländern, muss nicht immer USA sein, kann auch Asien sein, kann Emirate sein etc. Das muss man, glaube ich, wissen. Deswegen ist es gar nicht so trivial, das immer aus Europa zu bekommen. Und der zweite Punkt ist, Fintech, je nach Regulierung, die man anstrebt, kann es auch sein, dass du halt in dem Moment, wo jemand über 10% hält, muss ich dann deren ganze Beteiligung auflisten und. Und wenn du dann halt auch in anderen Ländern bist, in Fonds, die halt irgendwie, zum Beispiel so ein Multistage-Fonds, der dann halt irgendwie anfangen muss, da 1 Milliarde Sachen aufzulisten, du musst dir dann halt auch die Fonds und Investoren suchen, wo die halt verstehen, was da gerade eigentlich passiert, wie die deutsche Regulierung zu dem Thema ist und ähnliches, weil die dir sonst halt auf der Nase rumtanzen. Und ich kenne auch andere Gründer, die dann halt wirklich gucken mussten, dass sie über Investment und wir verkaufen und jonglieren Shares unserer Investoren große Multistage-Fonds wieder reduzieren mussten in ihrem Gesellschafterkreis, weil sie sonst einfach in eine Offenlegungspflicht gekommen wären, die Fonds nicht haben wollten. Und das heißt, man muss sich über solche Regularien auch manchmal bewusst sein, je nachdem, in welcher Branche ich bin, und gerade wenn ich in Fintech bin, kann das ein Thema werden. Kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, welche Regulierung möchte ich. Brauche ich eine große Regulierung von der BaFin, um spezielle Dinge machen zu können? Beispiel, ihr würdet eine Banking-Lizenz anstreben oder irgendwas anderes. Dann hättet ihr wahrscheinlich schon Themen, wo ihr sagt, okay, gut, wenn jemand über 10% hält, dann sollten die zumindest verstehen, was da passiert. Und da macht Europa, glaube ich, viel mehr Sinn auch.
Absolut. Und dir das berühmte Inhaberkontrollverfahren, von dem du gerade gesprochen hast, genau, das ist auch ein Thema. Und ich meine, da müssen dann halt gewisse LPs, gewisse Strukturen offenlegen, und da braucht man halt einen Fonds, der das mitgeht. Das Gute war bei Cathay, dass sie schon viel Fintech-Erfahrung hatten zum Beispiel auch in Chime in den USA investiert, aber auch in Ledger in Frankreich, und das war für uns dann auch nochmal so ein Proofpoint. By the way, weil wir jetzt gerade von Investoren gesprochen haben, um vielleicht dann noch eine kleine Anekdote zu Adi Samba zu erzählen, und den du ja gerade angekündigt hattest. Er ist scheu, was ich denke mal so Podcasts etc. anbetrifft, aber was die Zusammenarbeit mit Gründern anbetrifft, ist der Mann einfach so eine Maschine. Also gerade in der Seed-Phase ist es einfach der Wahnsinn. Ne? Du bringst irgendwie, hast irgendwie so ein Board-Update, es geht einmal im Monat raus, und alle 3 Monate kam Olli und wollte mit uns sprechen und hat dann teilweise solche langen E-Mails geschrieben, nie im Positiven, also immer nur, was noch nicht gut ist und worauf wir achten müssen. Aber was ich so beeindruckend fand, dass dieser Mensch bei so einem kleinen Investment trotzdem so nah dran ist und sich so viel Gedanken macht und dann wirklich das ganze Ding einmal runterschreibt und die dann da, also die da das zukommt und dann auch mit dir noch einen Call machen will. Und ich meine, ich kenne andere große Fonds, da spricht der Gründer des Fonds nicht mal mit dir. Da bist du froh, wenn er deinen Namen kennt. Ne? Und da ist Olli schon auch noch so dieses Hands-on, das fand ich schon irgendwie auch beeindruckend bei GFC. Also würde mich freuen, wenn, ich glaube, jetzt gerade ist er mehr irgendwie, will er auch mal sein Leben genießen, aber vielleicht kommt er ja nochmal zurück.
Wir werden sehen. Ich glaube, wahrscheinlich dann ein großer Freund der verbesserten Diktierfunktion heutzutage.
Genau. Aber ich glaube, ich glaube auch, die E-Mail war diktiert, weil das war so ohne Punkt und Komma und dann war es runter. Aber am Ende des Tages.
Aber trotzdem, ja, voll. Ne? Ich meine,
ich kenne das ja selber, selbst ich habe irgendwie so eine Handvoll kleine Angel-Investments gemacht und selbst ich verstehe da nicht alles, was Sache ist. Also und habe manchmal Sachen, wo ich tiefer drin bin und Sachen, wo ich weniger tief drin bin, bei 5 Investments und Olli ist ja dann irgendwie hier, da, überall, also wo die quasi generell die Finger im Spiel haben und auch wie viele Leute aus der Rocket-Schmiede kamen, ist ja wirklich unfassbar. Ein Punkt, den ich noch spannend finde, wo ist der schmale Grat, also da wirst du mit Investoren ja auch viel drüber gesprochen haben und im Board und im Team, der schmale Grat aus the best product wins versus the best sales team wins, also wenn du dir den Markt anguckst, wenn dir die Organisation baut, über die letzten Jahre hinweg, wie viel Fokus lag auf Vertrieb und wie viel Fokus lag auf Produkt, also das ist ja immer so, das ist ja kein Schwarz-Weiß, das ist das eine oder das andere, sondern es ist eher so ein Tauziehen, wie bewegt sich das über die Jahre?
Ja. Also das ist eine sehr gute Frage und dieses Tauziehen, das wirst du wahrscheinlich immer ein Stück weit haben, ne? Sales-led versus Product-led. Ich glaube, du musst dich natürlich immer erstmal fragen, in welchem Markt befinde ich mich eigentlich und was muss ich eigentlich validieren? Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich letztens noch gelesen und der ist für mich schon richtig. First-Time-Founder, Founders machen sich Sorgen ums Produkt, Second-Time-Founders machen sich Sorgen um Vertrieb. Und ich glaube, dass du am Anfang, also es kommt immer darauf an, was du validieren musst, aber ich würde sagen, am Anfang geht es wirklich darum, erstmal zu verstehen, wie funktioniert eigentlich der Go-to-Market, um auch zu verstehen, wie du dein Produkt entwickeln musst. The best product wins, das ist definitiv so. Ich denke, dass es hinten raus wichtiger wird. Am Anfang natürlich, du hast jetzt einen Angle, ich sehe tatsächlich auch kleine Teams, die dann irgendwie ihren MVP pitchen in so einem Pitch-Deck, darum geht es aber eigentlich nicht. Ne? Das sind irgendwie, du musst erstmal zeigen, so, hey, was ist eigentlich dein Angle, wo siehst du diese Opportunity über ein funktionierendes Business-Model eigentlich den Markt zu erobern. Wir haben heute, also was bedeutet das bei uns, bei Nelly, wir haben am Anfang waren wir sehr sales-led, das heißt also Vertrieb hat im Endeffekt diktiert, was Produkt bauen soll, weil wir natürlich sehr nah am Markt waren oder auch das Sales-Team sehr nah am Markt war und auch viel zugehört hat. Das haben wir jetzt mittlerweile in den 50-50 geschiftet und das liegt auch daran, dass wir sehr nach der Series A sehr seniorige Produktmanager innen geheiert haben, die auch den Anspruch haben, extrem nah am Kunden zu sein. Und für mich ist es wirklich, es geht am Ende gar nicht um Sales-Led oder Product-Led, sondern es geht am Ende ja nur darum, wer priorisiert jetzt, also wie priorisiere ich eigentlich, also ich muss das Verständnis haben, was ist eigentlich das beste Produkt und wie sieht das beste Produkt aus? Und dann ist es ja immer eine Priorisierungsfrage. Und dann ist die Frage, priorisiere ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Feature, was sich schnell gut verkaufen lässt, weil Sales gerade danach schreit, oder priorisiere ich vielleicht einen Feature oder eine Produktentwicklung, die sich nicht sofort in Umsatz materialisiert, aber mir hinten raus einen signifikanten Vorteil gibt. Und da shiften wir jetzt mehr Richtung Product-Led, weil wir jetzt aber auch die Produktmanager innen haben, die so nah am Kunden sind und wir haben zum Beispiel so einen Pioneers-Club aufgebaut. Ich erwarte von unseren Produktmanagern, Managerinnen, dass die wirklich regelmäßig bei unseren Kunden sitzen. Das hatten wir am Anfang auch mal, dass wir da Produktmanager haben, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, außer Tickets zu schieben. Das hört sich jetzt hart an, so haben auch mehr gemacht, aber die waren einfach nicht genug beim Kunden. Und ich glaube, das ist das, was du dann enablen musst. Und deswegen ist jetzt keine klare Antwort auf deine Frage, aber es ist, ich würde sagen, am Anfang Sales-Led, vor allem auch von der Learning-Seite und hinten raus dann Product-Led. Weil ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, 50% aller Zahnärztinnen und Zahnärzte kennen Nelly. So, das heißt, ne, jetzt ist es viel wichtiger, dass wir das beste Produkt im Markt haben, weil du dann eh so einen Pull-Effekt generierst. Und am Anfang war es aber auch, ne, erstmal Bekanntheit und.
Wenn du sagst, ihr seid jetzt so um die 160 Leute, was würdest du sagen prozentual, wenn wir jetzt mal Admin, Product Tech, lass mal zusammenfassen und Go-to-Market nehmen. Und ich fasse jetzt aktiv Go-to-Market mit Marketing und Sales zusammen. Aber administratives Product und Go-to-Market, wie in Prozenten, wie viel ist die Verteilung?
Kann ich dir relativ klar sagen. Also 30 bis, warte mal, lass mich mal sagen. Ja, also 35% Product Engineering. Dann circa 30% Sales und Marketing und dann so 35% G&A, also Da gehört aber auch Ops, CS etc. mit dazu.
CS ist Customer Support.
Genau. Man muss sagen, als Fintech hast du natürlich auch immer so ein Stück weit, du brauchst ein Risikoteam, du brauchst ein Compliance-Team. Das heißt, da ist G&A immer ein bisschen größer, als es ist jetzt bei einem reinen Software-Play der Fall wäre. Ich muss dazu aber auch sagen, wir haben unser Sales-Team tatsächlich über die letzten, also jetzt gerade vergrößern wir es, also wir haben es jetzt in den letzten 2 Monaten verdoppelt, haben aber tatsächlich davor, nach der Series B, unser Sales-Team nicht vergrößert. Das lag daran, dass wir gesagt haben, wir investieren erstmal in Produkt und in, genau, einfach investieren in Produkt und gehen erstmal dahin, dass wir dieses Quota-Attainment unseres Sales-Teams, unserer Sales-Reps verdoppeln, weil ich aus meiner Erfahrung häufig beobachtet habe, dass gerade nach so einer großen B Unternehmen den Fehler machen, zu schnell ihr Sales-Team zu vergrößern, bevor sie eigentlich die Performance ihrer einzelnen Sales-Reps erhöht haben. Und
das heißt, was du meinst, ist, dass mehr Sales-Mitarbeiter ihre Quote erreichen und nicht die Quote einfach nur erhöhen, oder genau, beides?
Beides tatsächlich. Also A, dass ich von, also wir haben 12 Sales-Reps, alle 12 müssen mindestens auf Quarter Attainment liegen und wir haben unser Quarter Attainment nochmal verdoppelt innerhalb der Zeit, um halt wirklich diesen Mid-to-High-Touch Sales Motion und Go-to-Market Motion auch rechtfertigen zu können, um am Ende auch nachhaltiges Wachstum nach einer B zeigen zu können. Und dafür brauchst du natürlich aber auch auf der Produktseite dann die entsprechenden Produkte oder auch Integrationen, um das enablen zu können. Das heißt, wir haben erstmal gesagt, okay, wir bauen erstmal die Produkte, die wir unserem Sales-Team an die Hand geben, optimieren auch nochmal unseren ganzen Go-to-Market-Funnel, um dann diese Quota-Attainment zu erhöhen, weil wenn du das nicht machst, heierst du einfach, verdoppelst dein Sales-Team. Was dann passiert ist, dass deine ganzen top ausgebildeten VertrieblerInnen die Leads dann abgeben an Juniors oder neue, die, und dadurch verschlechtert sich der gesamte Case. Und du hast natürlich dann auch wieder viel Neues im Unternehmen, weil viele Anfragen, Dinge, die nicht funktionieren, dein CS ist überladen. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir investieren erstmal in Produkt, Infrastruktur und so weiter und gehen dann und verdoppeln dann unser Sales-Team. Und deswegen, das haben wir jetzt, wir haben 2025 mal für uns voller Fokus Produkt und Infrastruktur und jetzt 2026 sozusagen Go-to-Market. Und ja, es funktioniert bisher ganz gut.
Kannst du eine grobe Größenordnung geben, wo ihr aktuell steht? Wenn wir uns so zum Beispiel Umsatz, ARR, Kunden hast du gesagt, 2.500 Arztpraxen. Kannst du irgendwas, dass man mal ein Gefühl bekommt, geben?
Wir sind so bei circa 25 Millionen Booked ARR. Booked ARR heißt immer, das ist das, was wir actual haben und das, was wir vertraglich unterzeichnet haben. Wir haben meistens so einen 2-monatigen Zyklus, in dem wir unsere Kunden onboarden, und gerade auch beim Factoring ist es so, dass du erstmal die Patienten onboarden musst. Aber genau, liegen bei 25 Millionen und wachsen sehr stark. Also wir hatten jetzt gerade das letzte Quartal war einer unserer stärksten, also war das stärkste Quartal, was wir je hatten. Und genau, also da stehen wir gerade und man sagt so, ne, wir werden jetzt schon so, kommen langsam in die Series C Readiness Phase rein. Und ja, denken, dass wir da dieses Jahr noch deutlich was drauf packen können.
Was muss passieren, dass ihr eine Company werdet, die 100 Millionen ARR knackt?
Also tatsächlich einfach weiter Marktanteile in Deutschland, in unserem Kernsegmenten. Wir sind jetzt gerade irgendwo bei, lass es mal 3-4% sein, zum Beispiel im Dentalmarkt, wo wir noch sehr viel Luft nach oben haben. Mhm. Also da jetzt kann man jetzt einfach mal die Mathematik machen. Wir sind jetzt vielleicht bei 3% Marktanteil. Müssten wir das jetzt mal irgendwie so auf 12% erhöhen, dann sind wir schon da. Das andere ist ACV-Erhöhung. Also unser Ansatz ist immer gewesen, anstatt dass wir jetzt irgendwie horizontal gehen, was jetzt zum Beispiel bei anderen Unternehmen, die jetzt gerade so mit AI-Scribes und sowas rauskommen, dann irgendwie in ganz viele verschiedene Länder, sagen wir, okay, wir gehen eher tiefer und gucken, dass wir den ACV erhöhen. Hier sehen wir halt das Riesenpotenzial, das HR-Budget der Praxen irgendwie noch zu erobern, indem wir die Lücken, diese Personallücken, die da entstehen, eigentlich füllen mit KI-Lösungen, die wir natürlich auch wirklich nativ entwickeln. Also das heißt wirklich in vollständige Automatisierungen von Prozessen gehen. Weil am Ende des Tages, ob KI, Krypto etc., lass mal den Buzzword raus. Heute gibt es kein Unternehmen mehr, das ohne KI zumindest auf der Software-Seite überlebt. Es geht aber am Ende darum, Workflows, also Arbeitsprozesse vollständig zu automatisieren. Und hier sehen wir große Potenziale, zum Beispiel auch auf der Abrechnungsseite. Mhm. Also jede Arztpraxis hat im Endeffekt eine Abrechnungskraft, die sehr schwer zu finden ist und die können wir extrem entlasten, so dass sie sich dann wiederum auf andere Bereiche wie Optimierung etc. kümmern oder fokussieren können. Und das heißt also ACV-Erhöhung. Wir sind, und das konnten wir auch zeigen, jetzt über die letzten Jahre haben wir pro Jahr unseren jährlichen Umsatz pro Kunden signifikant erhöht und das wollen wir weiter betreiben. Das heißt also Umsatzerhöhung pro Kunde und Marktanteile, sprich mehr Kunden.
Milchmädchenrechnung, aber sagen wir mal 25 Millionen booked ARR, 2500 Kunden, ihr macht aktuell 10.000 Euro ACV. ACV ist der Average Contract Value, also der durchschnittliche Vertrag. Das heißt, Ziel wäre, Beispiel, den Vertrag natürlich, wenn man mit denselben Kunden 50 Millionen booked ARR machen könnte, weil man irgendwie den Average Contract auf 20.000 Euro pro Jahr erhöhen kann, wäre das natürlich phänomenal. Dann macht ihr mit denselben Kunden das Doppelte an Umsatz und jeder Neukunde bringt natürlich auch das Doppelte an Umsatz.
Absolut. Und hier haben wir aber auch innerhalb unserer Kundenbasis noch ein riesen Upselling-Potenzial, also weil nicht alle unserer Kunden, zum Beispiel unsere Fintech-Produkte jetzt schon nutzen. Aber da sie unsere Software schon nutzen, macht es sehr, sehr viel Sinn und können wir ihnen einfach bessere Finanzprodukte anbieten. Du hast im Fintech-Bereich immer so ein Window of Opportunity, weil wenn die gerade irgendwie den Anbieter gewechselt haben oder andere Themen haben, dann stellen sie so ihren sag ich mal, Finanzdienstleister nicht von heute auf morgen um. Aber ne, alleine dadurch haben wir schon ein starkes Potenzial, da auf einen höheren ACV zu kommen mit unserer Bestandskundenbasis, ohne jetzt vorne raus noch weitere Neukunden zu gewinnen. Genau, und ich glaube, am Ende des Tages ist es auch nochmal interessant, so nach einer Series B hast du häufig diese Frage Exploration versus Exploitation. Mhm. Und als CEO bin ich, gerade auch als Gründer, ne, ich habe einen hohen Innovationshunger und bin immer pro weiter Exploration. Also wo sind weitere Opportunitäten, lass uns noch weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Ich habe aber auch mit meinem Team, mein Mitgründer und CEO Tobi oder auch Luki, mein CPO und Co-CEO, auch natürlich Stimmen, die sagen, hey, Exploitation, ne? Wir haben jetzt tolle Dinge gebaut, lass uns die jetzt exploiten. Und das ist eine Thematik, die immer wichtiger wird, desto, ich sag mal, desto älter du wirst oder ne, aber von Stage zu Stage wichtiger wird, dass du jetzt dann auch nicht irgendwie dein Team immer weitere neue Produkte irgendwie reinkippst, sondern vor allem auch exploitest und das, was du gebaut hast, jetzt gut in den Markt bringst und das stetig verbesserst und das shiftet mehr dann Richtung ne, 60-70% Exploitation und dann eher so die 30-40% Exploration, wo man noch schauen kann, hey, was kann ich eigentlich wo noch an Innovation mit reinbringen?
5 Jahre, 25 Millionen booked ARR, 160 Leute, mehrere Finanzierungsrunden, Kreditlinie, so alle möglichen Sachen, die da zusammenkommen. Du hast vorhin schon gesagt, du musst dich jedes Jahr komplett weiterentwickeln. Wie machst du das? Also wie findest du heraus, was gerade die Punkte sind, an denen du als CEO arbeiten musst, um im nächsten Jahr noch der beste CEO für die Company zu sein?
Ah, das ist eine gute Frage. Also viel Selbstreflexion. Ich muss sagen, dass mir mein Gründerteam sehr hilft, weil wir brutal ehrlich miteinander sind und uns wirklich alle 3 Monate Feedback geben. Und das ist, ich werde es nie vergessen, mein Co-Founder Tobi hat mir nach der Series B, und ich habe das erstmal so, ne, das war wirklich einer der intensivsten Phasen meiner beruflichen Karriere. Das war kurz vor Weihnachten und ich war so, boah, wir haben es geschafft, lass uns mal fahren. Dann kam irgendwie so ein langer Feedback und nur negativ. Und danach dachte ich, ich wäre der schlechteste CEO der Welt. Aber ich glaube, da einfach sich bewusst zu sein, dass man einfach weiter wachsen und weiter lernen muss. Coaching ist sehr wichtig. Ich merke auch Priorisierung. wird immer wichtiger. Also ich kann mich nicht überall mit einbringen und ich muss immer wieder verstehen, was ist jetzt eigentlich meine Priorität. Die shiftet natürlich immer mehr von, ich muss selber irgendwie einzelne Teams managen, hin zu, ich muss die besten Menschen managen oder ich muss die größten Probleme sozusagen als Workstreams noch mitbegleiten. Und das heißt also eine saubere Priorisierung, immer besser im Thema Hiring zu werden, aber auch in der Retention von gutem Talent. Wir haben uns zum Beispiel früher häufig gefragt, okay, wer sind so die 10-20% Low-Performer und wie können wir die entweder verbessern oder loswerden? Mhm. Hin zu, okay, wer sind eigentlich unsere Top 10 Best-Performer und wie können wir die eigentlich weiter nurturen und nach vorne bringen? Also wirklich auch an der Kultur mitzuarbeiten. Ja, aber ich glaube, ansonsten auch sich mit anderen CEOs auszutauschen und ja, irgendwo immer wieder zu verstehen, was ist jetzt eigentlich so die Herausforderung fürs Unternehmen und wie kann ich eigentlich noch den größten Mehrwert bringen? Und das hängt für mich auch nochmal mit einer Reflexion zusammen. Und natürlich dann immer diese Art Feedback. Und da bin ich halt dankbar, dass wir sind vier Gründer, das heißt also ein relativ großes Gründerteam. Natürlich mit einer entsprechenden Governance, sodass wir schon klar machen, wer wie welche Entscheidungen getroffen werden und die treffen wir dann schon zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Aber das hilft natürlich schon, dass du dann auch Menschen hast, die halt extrem ehrlich mit dir sind. Und da bewundere ich auch manchmal so Single-Founder, die dann halt natürlich irgendwie ein Team um sich rum haben und so ein Vertrauensverhältnis auch erstmal aufbauen müssen. Aber das wäre jetzt so meine kurze Antwort und nur auf der anderen Seite auch, und das ist glaube ich auch wichtig, auf der persönlichen Seite die Identität, die du hast außerhalb deiner Gründung, die zu schützen. Also ich verbringe Zeit mit sehr guten Freunden von mir, die keine Unternehmer sind, die wahrscheinlich noch nicht mal wissen, was ein VC ist, wo ich einfach nur der Niklas bin, der ich außerhalb von meiner Rolle als CEO bin. Und das gibt mir sehr viel Stabilität, wo ich mich auch mal fallen lassen kann. Und das ist etwas, was man regelmäßig pflegen muss. Und weshalb ich auch immer gerne mal wieder in die Heimat zurückkomme, aber wirklich so diese Identität zu schützen, weil wenn du ansonsten irgendwie dich hauptsächlich über deinen Beruf identifizierst und es dann mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann kann halt dein ganzes Selbstbild irgendwie zusammenbrechen. Und ich würde sagen, die meisten Companies scheitern am Ende daran, dass die Gründer entweder keine Lust mehr haben, ausgebrannt sind oder nicht diese Resilienz mitbringen. Ja. Und diese Resilienz ist extrem wichtig. Ja. Und gerade wenn du auch Kritik, ich meine, du musst als Gründer und auch als CEO jeden Tag mit Ablehnung umgehen. Das ist extrem hart. Man denkt so, hey, wir gründen und dann irgendwie netter Artikel bei TechCrunch, Gründerszene, Swifted oder was auch immer, siftet. Aber am Ende ist die Realität eigentlich, dass du jeden Tag auf die Fresse bekommst. Und du arbeitest, ist nicht so, dass 160 Menschen für mich arbeiten, sondern ich arbeite für 160 Menschen, ich arbeite für sie, damit sie weiterhin ihr Bestes geben und die besten Talente zu uns kommen. Ich arbeite für unsere Investoren, ich arbeite für unsere Kunden und Kunden sind für mich immer an erster Stelle, beziehungsweise an zweiter Stelle. Also ich sage mal erstmal Mitarbeitende, weil happy Team, happy Customers, happy Shareholders. Aber das ist so meine drei Fokusbereiche und um das irgendwie durchzustehen und auch Spaß daran zu haben, brauche ich halt auch ab und zu dieses mal kurz ausklinken und einfach mit meinem Umfeld in ein Umfeld zu kommen, wo das keine Rolle spielt. Und das ist vielleicht jetzt so mehr so eine persönliche Empfehlung, aber ich finde sie super wichtig und es gibt mir immer wieder Energie.
Wo ist der schmale Grat aus, ich könnte den ganzen Tag arbeiten, weil es fällt so viel an und ich muss mir eben den Freiraum schaffen, dass ich auch manchmal über Dinge nachdenken kann. Und wie gehst du damit um, dass ja eigentlich immer was zu tun wäre? Ja.
Gute Frage. Also ich glaube, es ist rauszukommen. Also ich glaube, das eine ist Ortswechsel. Das andere ist Umfeldwechsel. Mhm. Das sind zwei Dinge, die dich da rausholen. Ich muss sagen, ich kann nie so komplett abschalten. Also mir gibt das Ruhe, dass ich auch im Urlaub mal kurz E-Mails checke und nicht jetzt irgendwie so eine Woche raus bin komplett und dann irgendwie zurückkomme und gefühlt so einen riesen Backlog habe. Ich sage auch immer, es ist wichtig, als CEO und Gründer die Feste zu feiern, wie sie fallen. Das heißt also, es macht keinen Sinn, wenn du weißt, dass gerade eine super wichtige und stressige Phase ist, dann irgendwie in Urlaub zu fahren. Mach das vielleicht irgendwo im für uns ist zum Beispiel so, ne, irgendwie bei mir ist klassisch so Jahreswechsel. Irgendwie die erste Januarwoche, da weiß ich, da ist einfach nicht so viel los. Unsere Kunden kommen so gerade aus dem Urlaub zurück oder so in der Hochsommerphase. Also guck, dass du dann halt irgendwie Momente nutzt, wo du weißt, dass da jetzt einfach nicht gerade extrem was ansteht. Letzten Sommer war bei uns ein Riesenthema im Sommer, deswegen konnte ich meinen Sommerurlaub dann entsprechend nicht nehmen. Ich brauche da auch immer diese Flexibilität. Ich habe das tatsächlich auch mit meinem Gründerteam hitzige Diskussionen gehabt, weil die immer planen wollten und natürlich auch Partnerinnen haben und Partner, die sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie 3 Monate meinen Urlaub planen. Kannst du halt aber nicht, ne? Du musst dir, also da machst du lieber 3 Wochen vorher, weil du willst nicht im Urlaub sein, irgendwo in Mexiko, 1,5 Wochen, wenn du weißt, dass eigentlich gerade es irgendwo brennt. Von daher, ja, den richtigen Zeitpunkt, aber da die Feste fallen und es ist ja am Ende, sagt immer, es ist ein Marathon, aber es ist eigentlich ein ganz viele kleine Sprints zum Ziel und du musst halt gucken, wenn du irgendwann so durch bist nach dem Sprint, dass du dir mal kurz die Ruhe gönnst und dann wieder weiter sprinten kannst.
Bisschen wie die Metapher, die Naval Ravikant gerne nutzt mit Work Like a Lion, so du musst halt manchmal jagen, aber nach der Jagd hast du auch erstmal Essen und kannst dich dann dementsprechend auch ein bisschen ausruhen. Und das fällt einem so schwer, weil man will eigentlich so jeden Tag dieses Gefühl von, ich habe heute meinen produktiven Shit gemacht und nicht die letzte Phase war das, jetzt gerade ist ja automatisch ruhiger. Ich glaube, viele kommen da manchmal damit nicht klar, dass sie jetzt quasi weniger gebraucht werden. Aber wenn du das schaffst, für dich zu lösen, und ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten, dann hast du, glaube ich, echt viel gewonnen.
Absolut. Und ich glaube halt auch für mich als CEO, einer der wichtigen Learnings, die jetzt gerade so auch nach der Series B kam, ist, ich muss einfach extrem gut im Delegieren werden. Also wenn ich am Ende das Bottleneck werde, weil ich es nicht schaffe zu delegieren oder irgendwie so überarbeitet bin, dass ich keine guten Entscheidungen mehr treffe, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Und das lernt man von zum Beispiel auch Mirko, ne, wenn man sich so anschaut, wie der so ein Company baut, dass er zum dritten Mal irgendwie so eine Journey geht und eigentlich hat er schon alles erreicht, aber er wird wahrscheinlich aber sehr gut darin sein, zu delegieren und zu hiren. Ne? Und das ist halt für erfahrene CEOs einer der extrem unterschätzten Skills. Ich weiß auch noch, unser Jeff Bezos, in irgendeinem Interview so, hey, alle denken, CEO sein ist der stressigste Job der Welt, aber eigentlich musst du einfach, also wenn du so gestresst bist, dann machst du einfach deinen Job nicht richtig, weil du da nicht sauber delegierst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte, dass man eine Organisation schafft, die eigentlich auch ohne einen selbst funktioniert und auch gute Entscheidungen treffen kann.
Ja, vor allem, wenn du zum Beispiel auch wie in einem Startup-Fall häufig dann drüber nachdenkst, könnten wir im Zweifel irgendwann mal verkaufen. Keiner kauft eine Organisation, die von dir abhängt. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Klar, es gibt Firmen, Beispiel meine Firma mit Media, also es kann nicht jeder jetzt dieses Interview moderieren. Trotzdem überlegen ja auch wir Subformate, die ich nicht moderiere, sondern halt dann Enterprise Sales oder Fintech oder ähnliches, wo ich halt auch einfach keinen Plan habe. Da bin ich der schlechteste Interviewer drin. Und da muss man schon sagen, man muss sich dann halt überlegen, was muss ich wirklich machen und was kann ich delegieren und wie kriege ich es hin, dass halt ein Großteil delegiert werden kann. Und das ist halt eigentlich CEO-Aufgabe, so dass man an der Firma arbeiten kann und sich über Dinge Gedanken machen kann. Geht das, wenn du 3 Leute bist? Natürlich nicht. Geht das, wenn du 100 Leute bist? Sollte es, weil sonst hast du auf jeden Fall einiges falsch gemacht.
Absolut. Und letztens hatte ich nochmal ein Gespräch mit einem erfahrenen CEO, der mir auch gesagt hat, naja, eigentlich meine Hauptarbeit findet eigentlich im Kopf statt. Ich muss ja die ganze Zeit mit meinem Kopf arbeiten und damit mein Kopf gut funktioniert, muss ich ihm diese Ruhepausen gönnen. Und ich werde das nie vergessen. Ich hatte das erste Mal, als ich bei Rocket war, wurde ich halt, wie gesagt, ins kalte Wasser geschmissen. War eine extrem geile Zeit. Ich habe viel gelernt, aber keine Leadership-Erfahrung und auf einmal 30 Personen, die ich irgendwie zu managen hatte. Und ich habe da, ich glaube, 12 Monate jeden Tag fast 12 Stunden gearbeitet. Und ich war am Ende so ausgebrannt. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich dümmer geworden bin. Also es hört sich so doof an, aber ich konnte nicht mehr außerhalb der Box denken. Ich konnte nur noch diesen einen Execution-Mode. Und wenn irgendwie die Frage kam, ja okay, denk mal über eine neue Pricing-Strategie nach. Denk mal über, ich konnte nicht mehr. Und das war dann so der Mund, ich brauche jetzt Urlaub und dann, wenn du dann mal diese 1-2 Wochen dir diese Auszeit gönnst und auf einmal blickst du wieder auf dein Business in einer ganz anderen Form, das ist extrem wichtig und ja.
Ich glaube, mit dem Gedanken müssen wir die Hörer mal entlassen. Ich glaube, das ist nämlich so ein großer Gedanke, zu überlegen, wo bin ich Bottleneck als Gründer oder Gründerin? Wo kann ich mehr delegieren? Wie kriege ich eigentlich meinen Alltag so gebaut, dass ich über die Sachen nicht nur im Urlaub nachdenken kann, weil es halt die zentrale Fragestellung ist. Um sich weiterzuentwickeln, zu identifizieren, wo gerade die größten Potenziale im Business liegen. Und dann knüpfen wir lieber an einem anderen Punkt nochmal an. Bei euch gibt es ja eh immer wieder was zu erzählen. Also von daher, da wird es, glaube ich, nicht langweilig. Aber ich finde, der Punkt ist so zentral. Und wenn wir jetzt ein neues Thema aufmachen, dann ist es für jeden so, oh, aber eigentlich wollte ich doch darüber noch nachdenken. Und deswegen, glaube ich, ist das ein perfekter Schlusspunkt. Ich sage großes Dankeschön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es eine sehr beeindruckende Story, weil ich es damals irgendwann mal mitbekommen habe, als ihr angefangen habt. Und es ja sich so krass weiterentwickelt hat seitdem. Ich finde es sehr spannend, sehr beeindruckend. Ich verlinke natürlich sowohl Nelly als auch dein LinkedIn in den Shownotes, dass man sich es nochmal in mehr Tiefe angucken kann, und würde dir die letzten Worte des Podcasts übergeben.
Wunderbar, du, erstmal vielen, vielen Dank, Fabian, auch von meiner Seite großen Respekt vor dem, was du aufgebaut hast. Ich bin stolz, hier Teil des Podcasts zu sein und von dir interviewt zu werden. Und du, wir haben noch viel vor. Wir wollen die Finanzinfrastruktur für das Gesundheitswesen in Europa bauen. Wir werden sicherlich noch viele Hürden zu meistern haben. Aber ich muss auch ein letztes Schlusswort vielleicht zu dem, was du jetzt gerade auch angekündigt hast. Die meisten Gründer sind selbst extrem starke Talente und haben auch viele Möglichkeiten und Opportunitätskosten. Und es ist extrem wichtig, dass das, was du machst, auch Spaß macht. Und für mich, man muss sich mal fragen, was macht mir eigentlich Spaß? Die eine Sache ist Purpose. Man muss sich am Ende was überlegen, was einen irgendwie auch längerfristig, was einen längerfristig irgendwie, wo man hinterstehen kann und die Welt nicht schlechter macht. Das andere ist aber auch, man muss in einem Umfeld arbeiten. Und dazu gehört ein Board, dazu gehört dein Gründerteam, da gehört das Team dazu, was du einstellst, mit dem es Spaß macht, zusammenarbeiten, die dich auf der einen Seite immer wieder aus deiner Komfortzone bringen, aber von denen du auch viel lernen kannst und mit denen man gemeinsam Erfolge feiert, aber auch genauso gemeinsam zusammensteht, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und das treibt mich eigentlich am meisten an. Und weil wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ist so eine Reise auch schnell vorbei. Von daher sollte da auch der Fokus drauf bleiben.
Danke, Niklas.
Vielen Dank.
An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Niklas, der ja wirklich sehr tief hat blicken lassen. Wir haben nicht abgesprochen, über Umsatz zu sprechen und andere Themen, und dass er da sehr offen und transparent ist und wir extrem viel daraus lernen können, wo sie gerade stehen mit ihren 25 Millionen Umsatz, dass sie eben 2.500 Kunden haben, wie viel Geld in die Firma geflossen ist, wie viel und wofür das nötig ist, wie die Teams aufgeteilt sind, wie er sich als Gründer weiterentwickelt, finde ich extrem beeindruckend, hat sehr viel Spaß gemacht, weil man dann wirklich mal was draus lernen kann und nicht nur eine PR-Story hört. Das heißt, wenn du was draus mitgenommen hast, teil die Episode doch mit jemandem, der davon profitieren würde, und lass dem Podcast ein Follow da. Egal ob auf YouTube, Spotify, Apple Podcast, und gib mir gerne auch Feedback an fabian@unicornbakery.de oder auf LinkedIn, Fabian Tausch, weil wir wachsen natürlich mit Feedback, mit neuen Ideen, wenn wir einladen können, und auch wenn wir sagen können, hey, unser Podcast wächst, dementsprechend spannend vielleicht für dich als Gründer dazuzukommen, und gewinnen weiter coole Gäste. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode bei Unicorn Bakery.